Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Die Motive, dem Podcast zur Kultur der Fotografie. Mein Name ist Alexander Hagmann und ich spreche in jeder Folge mit Menschen aus der Fotografiebranche über ihren Werdegang, ihre Haltung und ihre Meinung zur Fotografie und allem, was damit zusammenhängt. Hallo zusammen, ich sitze gerade hier mit Rebecca Wilton. Hallo Rebecca.
Hallo Alexander.
Wie immer eine kurze Vorstellung von dem, was du so tust oder getan hast. Und dann steigen wir so locker ein und gucken wir mal, was passiert. Also Rebecca Wilton, seit November 23 bist du verantwortlich oder machst die Programmleitung für den Bereich Fotografie im Distanzverlag. Mhm. Du hast bei Tim Rautert an der HGB studiert. Mhm. Fotografie, oder hieß es da überhaupt Fotografie?
Das hieß Fotografie.
Hieß Fotografie. Okay, also bis 2008, von 99 an. Dann warst du Redakteurin der Zeitschrift Kamera Austria, sollte den meisten ja ein Begriff sein, zwischen 2011 und 2015. Und du hast, ich habe jetzt nicht genau geguckt, wann, auch zwischendurch warst du kuratorisch tätig, wenn man das so sagen kann. Da habe ich jetzt explizit nur die Arbeit am Kupferstichkabinett in Dresden gefunden und für den EMOP in Berlin. Mhm. Also wir sitzen auch gerade im Verlag, kann man dazu sagen. Und du hast dann später auch die Ausstellung, für die Ausstellung von Tim Rautert eine Monographie im Steidl Verlag gemacht. Korrekt? Mhm. Soweit korrekt. Du bist, und darauf kommen wir auch noch zu sprechen, Mitgründerin des Projekts Lighting the Archive, zusammen mit Heinz-Peter Knees, Christine Loschert, Maren Lübke-Tido und Heidi Specker. Und dann gibt es noch das Projekt Kaufhaus Joske.
Ja.
Jetzt ist ja die Frage, wo fangen wir da an? natürlich das Einfachste, was interessiert dich an Fotografie? Also warum fängt man an zu studieren und dann an der HGB und dann bei Tim Rautert? War das eine bewusste Entscheidung?
Also auch da würde sich tatsächlich direkt für mich die Frage stellen, wo fange ich da an? Weil ich könnte jetzt sehr weit zurückgehen. Also mit sehr weit würde bedeuten, in mein 15. Lebensjahr,
okay,
wo ich das eigentlich mein Interesse für Fotografie begann. Und ich aber auch gar nicht ganz genau sagen kann, wieso eigentlich, weil wahrscheinlich alles, was ich jetzt erzählen würde, ist auch auf eine Art ein bisschen konstruiert im Nachhinein. Mhm. Das Einzige, was vielleicht, weil mir ist jetzt nochmal aufgefallen, es gab nicht wirklich, Fotografie war jetzt beim Aufwachsen oder meiner Familie nicht wirklich präsent. Also es gab
nicht den Vater, der die Kamera weitergegeben
hat. Nee, es gab meine Mutter, die hatte eine Rollei und hat auch sehr, sehr konzentriert mit sehr viel Aufmerksamkeit einzelne Fotografien damit angefertigt.
Aber dann ist das doch präsent. Also wer sich eine Rollei kauft und konzentriert arbeitet, der hat doch schon einen bestimmten fotografischen Willen,
ja,
oder?
Ja, wobei, also ich sage das mit ein bisschen mit einem Augenzwinkern, weil sie hat da immer viel Wert drauf gelegt, das auch so zu benennen, dass sie nicht so die Knipserin ist, sondern halt schon genau guckt und überlegt. Aber dann, ich muss mich vielleicht ein bisschen korrigieren. Mein Interesse war eigentlich vor allem, ich habe mit 14, warum auch immer, den großen Wunsch gehabt, Kamerafrau zu werden.
Mhm. Und das, beim Film.
Genau, und das bewegte Bild wiederum, also weder das, was mir geboten wurde mit Fernsehprogrammen, wir hatten drei, also wobei da schon ein paar mehr, aber ich bin
Wir alle hatten nur drei damals, ja.
Genau. Programm aufgewachsen, Kino war jetzt auch eher, ja, jetzt nicht im übermäßigen Maß so die Aktivität. Wir hatten halt, also es gab keine Videokamera oder Super-8-Filme oder so, also so eine Art von Familienarchiv gibt es nicht. Mhm. Und ich habe das immer ein bisschen neidisch bei anderen beobachtet und auch zum Beispiel Videorekorder oder so, wo man sich dann zu Hause Filme angucken kann. Also diese ganze Kultur war jetzt nicht so wahnsinnig.
Ach so, ihr hattet keinen Videorekorder.
Wir hatten
zu Hause
weder einen Videorekorder noch eine Videokamera noch eine Super-8-Kamera.
Ach.
Und dazu kam, also weswegen ich das so Film- und Fernsehbusiness ein bisschen kennengelernt habe, meine Schwestern haben bei so Kinderserien vom SFB damals, einigen wird es vielleicht noch was sagen, Senderfreies Berlin, teilgenommen, ich dann auch einmal. Und ich fand das, es hat mich unglaublich fasziniert. Also eigentlich das ganze, dieses große Team, was dann da anrückt, wo jeder eine unterschiedliche Funktion und Aufgabe hat. Und irgendwie diese Person, die sich hinter dieser großen Apparatur versteckt, das fand ich toll. Und dann habe ich aber war ich recht realistisch und dachte, okay, an meine Kamera werde ich jetzt nicht kommen. Aber ein Fotoapparat hat ja durchaus Parallelen und dann fange ich erstmal damit an.
Und dann hast du auch wirklich angefangen zu fotografieren irgendwann?
Ich habe tatsächlich dann mit 16 so ein klassisches Schülerpraktikum beim SFB gemacht, um nochmal also doch bei der Kamera einzusteigen. Wobei ich da eher so ein bisschen ausgelacht wurde. Das war ein sehr männlich geprägter Beruf damals.
Ja, wie damals alles irgendwie.
Ja, und also es wurde mir tatsächlich auch recht deutlich gemacht. Also auch aufgrund meiner körperlichen Konstitution und so. Aber dann ging es eigentlich relativ schnell mit dem Fotografieren. Da gab es dann eine sehr prägende Erfahrung für mich. Da war ich, glaube ich, 17 oder so. Jetzt fange ich doch an, so ausführlich aus meiner Jugend zu erzählen. Das wollten wir eigentlich gar nicht. Aber deswegen, also das war jetzt nicht so, dass ich mich nach der Schule einfach entschieden habe, ich fotografiere gerne, jetzt bewerbe ich mich mal auf so ein Studium. Es war mir auch vollkommen klar, dass das nun wirklich nicht reicht, um an so einer Hochschule irgendwie anzukommen. Und mit 17 habe ich einen Workshop besucht in Oswiecim, Auschwitz. Das war so 10 Tage Reise, deutsch-polnischer Jugendaustausch. Und das war eigentlich das erste Mal, dass ich wirklich intensiv, also jeden Tag mit anderen zusammen und inklusive auch Laborarbeit, also da habe ich auch die Laborarbeit kennengelernt und Schwarz-Weiß-Bilder vergrößert, woraufhin ich mir dann zu Hause auch ein Labor eingerichtet habe. Und dann ist es wirklich zu einem sehr großen, zeitintensiven, wichtigen Teil meines Lebens geworden.
Okay, hast du dann da dieser Workshop in Auschwitz, von dem du gerade sprachst, war das dann so der Moment, wo du das erste Mal gesehen hast, ich kann mit Fotografie jetzt hier eine Vermittlung betreiben?
Ja, ich glaube, es war das erste Mal, dass ich überhaupt überhaupt das eigene Fotografieren reflektiert habe, weil wir uns dann natürlich auseinandergesetzt haben drüber. Ich weiß noch, dass ich sehr in manchen Punkten dazu sehr strengen Erkenntnissen gekommen bin, nämlich zum Beispiel, dass ich es für mich selbst unerträglich finde, in den Lagern dort zu fotografieren und entsprechend dann mein Fokus auf den eigentlich, es gibt ja auch einen Ort eben aus Oswiecim, der jetzt ja auf eine Art und Weise mit diesem Namen umgehen muss, letztlich aber auch ein ganz normaler Ort ist, ne, und habe mich damit eher beschäftigt und mit der Gegenwart dieses Ortes. Und das war aber tatsächlich, würde ich schon sagen, das erste Mal überhaupt auch zu sortieren, was interessiert mich da und warum und eben was will ich aus welchen Gründen gar nicht machen und kann ich mir nicht vorstellen, mittels Fotografie irgendwie etwas hinzuzufügen, ja, oder aufzuklären oder
finde ich total interessant. Und zwar, weil du dann ja schon relativ früh auch verstanden hast, dass Fotografie ein Mittel für sowas sein kann, wohingegen ich und das ist jetzt natürlich, ich habe da weder Statistik noch Erhebung zu, schätzen würde, dass die meisten, zu denen ich mich ja selber auch zähle, die erste Berührung mit Fotografie im privaten familiären Umfeld eher hatten, in Form von, ja, fotografiert viel Urlaube und da wird in der Familie, da gibt es einen Dia-Abend oder wie das bei mir war, man hat dann so damals seine Hobbys, bei mir war das viel Skateboardfahren und so und da war Fotografie nur Teil dazu, das irgendwie festzuhalten, also diese Idee von, ich habe jetzt eine Kamera und dann mache ich Fotos davon, wie wir Skateboard fahren. Und da war aber keine Sekunde der Gedanke, dass das darüber hinausgehen könnte, als einfach nur dieses, wir fahren Skateboard und wir fotografieren das. Das heißt, dass du ja im Gegensatz zu einigen anderen schon relativ früh verstanden hast auch oder verstanden haben könntest, dass da auch mehr mit möglich ist, als einfach nur etwas abzufotografieren, wenn man das jetzt so salopp sagen kann.
Ja, und ich glaube, das lag tatsächlich an dieser Reise und an der Auseinandersetzung mit den, also eben gab auch eine polnische Gruppe mit Jugendlichen, die dabei waren. Dann gab es natürlich auch wahnsinnig viel Beiprogramm sozusagen. Also es war ein Zeitzeuge eingeladen, es war ein Fotograf eingeladen, der, also das habe ich nach wie vor Augen, der unfassbar romantisch verkitschte Bilder dieser Lager gemacht hat. Und das wurde aber relativ unkritisch besprochen. Aber da habe ich halt, ich benenne es jetzt auch so, weil ich glaube, all diese Bausteine sozusagen haben dazu geführt, eigentlich, also ich habe das Gefühl, ich wurde fast zu einer Haltung gedrängt.
Ah, okay, so. Aber wie hast du das damals mitbekommen, dass der diese, ja, ich kann mir ungefähr vorstellen, was du meinst mit verkitschten Bildern, weil das ja auch zu einer Zeit war, da war, wie hast du das gesehen? Hast du es gesehen, während dieser Mensch fotografiert hat? Oder wie hast du das mitbekommen?
Er ist eingeladen worden und hat halt seine Arbeiten gezeigt und also quasi einen kleinen Vortrag gehalten, diesen uns Jugendlichen gegenüber. Und es war halt wirklich so, das Birkenau im Sonnenuntergang und so in die Kategorie. Und
oha.
Ja, und er hatte aber auch klar gemacht, er hat aber auch so einen Mythos um sich selbst so ein bisschen gebaut. Komisch, ich habe da lange nicht mehr drüber nachgedacht, aber ich erinnere das noch relativ präzise, dass, also wenn er fotografieren geht, das macht er ganz alleine, da darf, also das würde ihn, das geht nicht, dass man da zuschaut oder da braucht er dann seine Abgeschlossenheit. Und
okay, das hat er so formuliert. Heißt,
genau. Mhm. Aber es gab andere wirklich, also es war da in der Jugendbegegnungsstätte aus Wiertschim, wo Freiwillige von Aktion Sühnezeichen gearbeitet haben und die waren, ja, ich weiß gar nicht, ob das so im Zivildienstalter war, aber die waren so um die 20 vielleicht, also schon ein paar Jahre älter, aber nicht viel. Und die waren super, also da gab es wirklich auch viel, also die haben viel auch eben inhaltlichen Input gegeben und das auch sehr befördert, sich das anzuschauen, drüber zu sprechen. Wir haben dann auch eine kleine Ausstellung am Ende gemacht.
Ach, guck dort mal, siehst du. So.
Ja, also es war eigentlich, muss ich sagen, schon hat mich so ein bisschen, hat mich so auf die Spur gesetzt.
Mhm.
Und dann, ich war da ja nach wie vor, war ja immer noch Schülerin, als ich wieder in Berlin war, habe ich dann hier auch an so fotozirkelartigen Workshops teilgenommen. Mhm. Ich erinnere mich noch an eine Sache, da ging es um den Mauerstreifen und zwar, also deswegen, das passt vielleicht so ein bisschen insofern, dass ich mich da, glaube ich, dann auch sehr angefangen habe zu interessieren für die Fotografie auch als Aufnahme von Spur und als Auseinandersetzung mit Geschichte und Erinnerung, die sich ja dann auch fortgesetzt hat. Und eben, ich war eigentlich tatsächlich interessiert auch an Fotojournalismus und Reportage. Also so Barbara Klemm zum Beispiel fand ich toll. Und ich habe dann nach der Schule erstmal ein Praktikum in einer Agentur für Fotojournalismus gemacht. Also weil das war mir auch klar, ich will jetzt nicht von der Schule raus direkt an eine Hochschule gehen oder Fachhochschule.
Aber du hattest damals schon den Gedanken, dass sowas existiert, wie man kann Fotografie studieren.
Ja, ich wollte auf jeden Fall Fotografie lernen. Mir war jetzt noch nicht, ich war noch nicht hundertprozentig festgelegt, ob ich, also welches Umfeld ich mir dafür aussuche. Also ich hatte auch immer mal überlegt, tatsächlich eine klassische Ausbildung zu machen. Mhm. Aber im Grunde genommen hatte ich mir gedacht, das ist jetzt genau die Zeit, um diese Dinge zu überlegen, wenn ich jetzt erstmal auch vielleicht auch mal aus Berlin weggehe. Mhm. Ich bin dann nach München gegangen und nicht geblieben. Und das war, also ich meine, es ist ja sowieso, ich glaube, gerade wenn man so in dem Bereich sich interessiert, sind, glaube ich, gerade genau diese Zeiten und Phasen wichtig, um einfach auch Dinge zu erleben. Und
ja, ich bin gerade so ein ganz klein bisschen, ich denke so, oh Mist, das hätte ich auch gern in dem Alter schon, so weit wäre ich gern schon gewesen. Wir reden von was, 17, 18, 19, 20 rum oder früher noch?
Mit 19, also ich habe mit 19 die Schule fertig gemacht und dann bin ich nach München.
Also da hatte ich überhaupt, wusste ich gar nicht, dass man Fotografie studieren kann.
Ja.
Das war für mich, okay, da wusste ich, man kann bei Fotografen arbeiten vielleicht und dann gibt es nur Werbung und da kann man dann assistieren, was ich dann ja auch gemacht habe lange. Aber so früh auf dem Zug schon zu sein, da kann man auch ein bisschen mehr machen als einfach nur quasi Dinge abfotografieren, die zum Verkauf sind oder so, also um das jetzt ein bisschen überspitzt darzustellen. Mhm. Wie alt warst du denn, als du angefangen hast, an der HGB zu studieren?
Ja, das ging dann recht schnell tatsächlich, weil ich, also ich habe dann, ich weiß gar nicht mehr genau, ob das so, also war so in der Zeit nach der Schule, bevor ich nach München bin oder parallel, wenn ich mal, als ich mal in Berlin zu Besuch war, ich habe, also ich hatte eh irgendwie schon von der Hochschule in Leipzig mitbekommen und dann habe ich, deswegen bin ich dann zu einer Ausstellung gegangen von Absolventinnen, die hier in Berlin war, das muss halt 98, 99 gewesen sein und der Jahrgang von Wiebke Löper und so weiter, Wiebke Löper, die heute da in Potsdam an der Fachhochschule Professorin ist. Und das war in so einem ehemaligen Kindergarten in der Torstraße im ersten Stock. Und ich war total hin und weg. Ich fand das wirklich, also ich bin da so mit großen Augen durchgegangen und dachte, wow, toll. Und das kann man jetzt jahrelang studieren und dann macht man solche Arbeiten. Und
ach, krass,
ich war wirklich richtig begeistert. Auch weil, also vermutlich, hatte ich da die Erfahrung der Fotojournalismusagentur in München, schon, die eigentlich toll war, weil das war eine kleine Agentur und die haben es auch sehr befördert, so, dass ich an einem eigenen Projekt arbeite und das immer, auch wenn ich möchte, auch selbst wenn ich nicht möchte, dann zu, vorgegeben von denen auch immer mal bespreche mit denen und so. Und das war wirklich gut betreut. Aber, und ich war gleichzeitig halt auch im Tagesgeschäft ein bisschen mit unterwegs und habe mich da halt auf so CSU-Parteitagen in dem auch wieder sehr männlichen Ellenbogenpult der anderen Fotografen versucht irgendwie zu behaupten. Und
okay, du hast auch wirklich angewandt, dann so, so lokal reportagemäßig.
Ich bin da ab und an zu Terminen so mitgenommen worden, ja.
Okay.
Und habe da dann aber auch festgestellt, dass die Art zu fotografieren nicht mir entspricht. Also da, ja, da wurden dann halt eben bei so einem Termin halt 50 Filme durchgezogen. Ganz, wobei ich das auch, also ich fand das schon auf eine Art auch faszinierend, ne? Dann direkt zurück in die Agentur, dann gab es da in der Nähe ein Labor, da wurde das alles hingeschickt, kam eine Stunde später, kamen die ganzen, die 50 Negativbögen wieder, die haben nie Kontaktbögen mitbestellt, das wurde alles, also so mit so einem Profiblick auf dem Leuchttisch angeschaut, ausgewählt, 20 bis 30
vergangene Zeiten.
Arbeitsabzüge gemacht und dann an die Redaktionen geschickt, ja. Und also diese Abläufe, die fand ich schon irgendwie auch aufregend, aber das Fotografieren an sich, das lag mir jetzt nicht so in der, ich meine, und das, was ich da machen konnte sozusagen als Praktikantin, nämlich über mehrere Monate quasi eine Art Reportage fotografieren, das haben die natürlich im Grunde genommen nie gemacht. Also die Zeiten waren schon ziemlich vorbei. Ich weiß gar nicht, ob es da das FAZ-Magazin noch gab, was ja immer recht sagenumwoben war.
Ich weiß nicht, wann
ich kann mich auch nicht erinnern,
eingestellt wurde, keine Ahnung.
Ich würde sagen, wahrscheinlich entweder war es da gerade schon oder kurz danach.
Um die 2000er rum irgendwann.
Ja.
Das Zeitmagazin war ja auch irgendwann zwischendurch weg. Ich weiß auch nicht mehr genau, wann. Das waren ja so die beiden großen Magazine.
Aber was cool, was so den Journalismus eigentlich, also ich habe auch nach wie vor Kontakt zu denen und das hat sich natürlich jetzt nochmal, also die meinen rückblickend eigentlich, dass ich so mehr oder weniger auf der Hochzeit des Fotojournalismus gerade da war.
Ach,
also
was?
Auch wenn es jetzt nicht mehr in der Form,
ja.
Oder die das zumindest nicht gemacht haben, sondern halt schon eher für so spezifische, kurzfristige Aufträge angefragt wurden, war das halt schon, also lief das halt, ne? Also die hatten wirklich einen Auftrag am anderen.
Oh Gott, das darf man heute den Agenturen gar nicht erzählen, ne?
Ja, 5 Fotografen. Auch nur Männer?
Ja, okay. Ja, es ist verrückt. Also das, ne, auch wenn das heute ein bisschen komisch klingt, das war irgendwie damals, also bis in die 10er Jahre hinein, war das, da waren überall nur Männer. Also es war echt schräg. So.
Das setzt sich jetzt, also wenn ich jetzt von meiner Biografie natürlich weiter in der Detailliertheit berichte, dann kommen wir wahrscheinlich gar nicht bis heute an, aber weil ich jetzt gerade gedacht habe, würde sich wahrscheinlich jetzt in der Erzählung vom Studium auch weiter. Nicht ganz so ausschließlich, aber fortsetzen. Jedenfalls, um es vielleicht dann ein bisschen jetzt kürzer zu machen, ich hatte eine Aufmerksamkeit auf Leipzig. Ich war von vielem, was München angeht, wie die Stadt organisiert ist, genervt und wollte da auf keinen Fall bleiben.
Das kann ich verstehen.
Ich war total neugierig auf so eine Stadt wie Leipzig und habe mich allerdings auch, dachte auch, ich kann jetzt auch nicht alles auf eine Karte setzen, vielleicht sollte ich mich doch auch noch woanders bewerben.
Hast du?
Habe ich letztlich nicht gemacht.
Ja, okay.
ich war kurz davor, also zum Beispiel eben aus München, die haben mir auch sehr empfohlen, mich in Bielefeld oder Dortmund zu bewerben. Dann natürlich wegen Leipzig war ich aber auch schon so ein bisschen also hatte die Idee doch gerne auch richtig, also auch gerne auch ein bisschen länger dauerndes Kunststudium zu machen. Und die anderen Kunsthochschulen, also es gibt ja im Grunde dann nur noch die Fotoklasse an der Akademie in Düsseldorf. Und sonst ist das mehr oder weniger, kann man das natürlich dann auch zu einem Schwerpunkt machen, wenn man visuelle Kommunikation oder so.
Genau,
studiert.
Also es gibt, im Grunde kann man das ja alle, die jetzt denken, Gott, was redet er da, an vielen Hochschulen natürlich mit einem Fotoschwerpunkt studieren, aber die klassischen Kunstakademien, an denen es auch Fotografieklassen gibt, so, sind rar gesät. Mhm. Also das damals bis heute.
Obwohl mir fallen natürlich jetzt immer mehr ein.
Ja, Hamburg geht auch, ne?
Also ja, da gab's, und Braunschweig und München. Also
Braunschweig mit Lotte Eisfeld.
Genau.
Gab's auch.
Ja, oder jetzt Nathalie Tschech.
Genau.
Und München, wo Armin Linke jetzt letztes Jahr angefangen hat. Also ich glaube, mir ist es jetzt eher präsenter tatsächlich so, da jetzt inzwischen die Personen, die da unterrichten, dann eher, ich bin nicht sicher, wie das Ende der 90er war. Also ich weiß auf jeden Fall noch, dass ich, also ich meine natürlich in der Art überhaupt, wie das in Leipzig ausgestattet ist, in der Form ist es letztlich auch nach wie vor einzigartig, ne? Mit damals 5, jetzt sind es noch 4 Klassen im Hauptstudium.
Ja, das ist viel.
Glaube ich, ein großer Fachbereich.
Vor allen Dingen, weil es ja so dann doch wieder relativ eng ist, ne? Es ist ein großer Fachbereich, aber alles sehr künstlerisch. Das ist ja an den Fachhochschulen nicht so, ob jetzt in Dortmund.
Ja.
Oder in Bielefeld, um jetzt die beiden Klassiker zu nennen. Und selbst an der Folkwang, die ja eigentlich auch eine Universität der Künste ist, ne, oder keine Fachhochschule, selbst da ist es ja schon relativ breit, ne? Da kann man ja. Da kann man auch sehr angewandt arbeiten, wenn man möchte. So, aber dieses klassische Kunststudium mit Fotografie-Schwerpunkt ist immer noch, muss man sich raussuchen. Und so viele Klassen wie in Leipzig sind mir sonst auch nirgends bekannt. Selbst Düsseldorf hat theoretisch nur eine Klasse. Bitte, man schlage mich, wenn das nicht stimmt, aber in meiner Erinnerung ist, in Düsseldorf gibt es eine Fotoklasse. So.
Wobei, wenn man jetzt von den Lehrenden ausgeht, da ist ja jetzt Peter Piller, ich bin mir gar nicht sicher, ob der hat nämlich eben nicht die Fotoklasse.
Der hat nämlich nicht die Fotoklasse, ganz genau. Oder die Fotoklasse hat jemand anders.
Peter Piller hat die Kunst, die vorher, also das fand ich auch lustig, dass Andreas Goski die Kunstklasse hatte und Christopher Williams die Fotoklasse.
Christopher Williams
wird jetzt gerade von Sophie Thun vertreten.
Ja, das ist, sagen wir mal, dann gibt's da aber anderthalb bis zwei Fotoklassen.
So, ja, also jetzt kann ich vielleicht so ein bisschen einen Sprung machen, weil eigentlich, ich habe nämlich gerade vorletzte Woche in Düsseldorf, da war Rundgang an der Akademie und da den Klassenraum von Peter Piller gesehen, über den ich mich sehr gefreut habe, weil ich auch das Gefühl hatte, ja, ich habe ihn noch so ein bisschen in Leipzig mitgekriegt, war selber nicht, habe gar nicht bei ihm studiert, aber so ein bisschen mitgekriegt, was er da aufbauen wollte oder wie er gerne seine Klasse aufstellen wollte. Und da habe ich noch sehr in Erinnerung, dass er wirklich, dass er überhaupt nicht darauf aus war, jetzt die Fotografie so eng zu führen und sondern gerne auch offen, zum Beispiel Leute, die schreiben oder zeichnen und so weiter, oder sie dazu animieren wollte, seine Studierenden. Und jetzt die Klasse da eben war durchaus multimedial aufgestellt.
Macht ja auch Sinn. Also würde ich jetzt mal,
klar.
Und kleines Bekenntnis, also wenn ich irgendwo nochmal studieren würde, dann am liebsten bei Peter Piller. Ich bin ein großer Peter Piller-Fan.
Ja.
Also vor allen Dingen von seinen Archiv- und Sammlungsarbeiten. Er macht ja auch noch andere Sachen, aber das ist schon, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich schon so, gut, wie schlau sind diese Arbeiten. Und bei dem würde ich tatsächlich nochmal studieren.
Ja.
Aber ich glaube, der Zug ist abgefahren.
Och, naja, aber also da kann ich wieder auch gleich anknüpfen, weil ich hatte Glück und bin tatsächlich beim ersten Anlauf in Leipzig genommen worden. Da war ich dann 20 und ich dachte, und das war gerade so ein bisschen eine Welle, wo sie jüngere Leute nehmen wollten. So, weil schon in den 10, 15 Jahren davor ist, glaube ich, durchaus da oft auch Leute, die deutlich älter waren, angefangen haben.
Ja, aber 20 ist, glaube ich, immer noch recht jung. Das ist so wirklich so quasi fast direkt nach dem Abi. Und dann ja nicht an der Fachhochschule, wo man auch angewandter arbeitet und einen leichteren Einstieg hat, Ich stelle mir das, wenn ich mir vorstelle, mit 20 bei Tim Rautert ins Studium reinzukommen, und glaube ich, wäre überfahren.
Oder? Naja, ich hatte da noch so 2 Jahre Welpenschutz in Form des Grundstudiums. Aber das stimmt. Also ich habe immer gedacht, ich bin eigentlich zu jung. Und weil ich natürlich auch gemerkt habe, dass ich mit vielen Dingen des Erwachsenwerdens auch zu tun hatte oder einfach auch viel Unsicherheiten hatte. Und aber wie gesagt, ich war da zu der Zeit dann auch nicht mehr so ganz alt. Also ich war auch nicht die Jüngste tatsächlich.
Nee, aber man muss auch schon sagen, ne, mit 20, da ist man gerade so, man hat gerade so das häusliche, familiäre hinter sich gelassen und fängt gerade an, so die Welt schnuppern und ist aber weiß noch nicht, wer man ist. Also es tut mir leid, aber das weiß man, wissen die meisten. Ne? Es
natürlich
gibt Ausnahmen, aber das wissen die
weiß
meisten.
Weiß ich heute noch nicht.
Ja, okay, Mist. Nein, ich wusste es mit 20 nicht und ich tue mich auch noch schwer, das heute zu benennen, aber mit 20 wusste ich überhaupt nicht, was los ist.
Aber jetzt sind die ja, glaube ich, oftmals noch mal deutlich jünger, ne? Also so.
Aber viel jünger
geht ja
nicht.
Wir waren ja so mit 17, 18 schon die Schule fertig.
Also 17, 18 habe ich jetzt auch an den Hochschulen selten gesehen. Ich glaube, es braucht schon so ein bisschen, weil man ja auch sagen muss, man muss ja auch eine Mappe machen. Das heißt, also man kann ja nicht einfach so aus dem Abi, dann so, jetzt fange ich hier bitte an, dann muss ja auch eine Form von Vorarbeit geleistet werden und die braucht ja auch ein bisschen, um da angenommen zu werden. Ich meine, du musstest ja wahrscheinlich auch eine Mappe machen.
Ja.
So, und die hast du ja, hättest du wahrscheinlich während deines Abiturs auch nicht mal eben so machen können.
Nee, das meiste ist tatsächlich schon, also eben wobei ich habe vorher, also von diesem, was ich erzählt hatte, irgendwie so Projekte mit dem Mauerstreifen und sowas, ein bisschen schon Grundsteine gelegt und das habe ich dann, aber es ist in dem Jahr davor, also in dem Jahr zwischen Schule und
genau, also deshalb glaube ich so ganz jung, ich kann es mir nicht vorstellen, aber es soll auch gar nicht um Schule und Studium gehen eigentlich.
Nee, genau, also.
Aber interessant, wir können dran anknüpfen, ist natürlich, wie sehr hat dich dieses Studium bei Tim Rautert geprägt? Ich kann mir das halt nicht so richtig vorstellen. Man weiß ja so ein bisschen, was Tim Rautert für ein Künstler ist und man weiß, was Tim Rautert dadurch auch für ein Mensch sein könnte. Und ich stelle mir das extrem anspruchsvoll vor. Jemand, der so eine, in meinen Augen, sehr, sehr strenge Idee von Fotografie und dem Nutzen von Fotografie hat, da zu studieren. Gleichzeitig wird er wahrscheinlich auch ein guter Lehrender sein, um das jetzt mal wieder so ein bisschen breiter zu machen, der auch versteht, wenn man was anderes macht. Aber hat das sehr viel dazu beigetragen, wo du jetzt bist?
Ich glaube, da kann ich auf jeden Fall recht deutlich Ja sagen. Mhm. Weil ich habe jetzt auch sehr lange studiert dann. Also ich habe, vielleicht war das Ding, ich habe jung angefangen, ich habe dann aber wirklich, also auch noch mit Meisterschülerstudium und so, sehr lange studiert. Vielleicht auch, weil ich schon wusste, das ist jetzt hier eine Zeit und auch ein Forum und eine Form von Auseinandersetzung, die werde ich einfach in der Form nicht mehr bekommen.
Und schon wieder warst du früher dran als viele andere. Es fällt manchen erst später auf, dass man in so einem Studium.
Also ich sage jetzt vielleicht, weil ich wusste, also habe ich am Anfang auch schon mal gesagt, bei manchen bin ich mir jetzt, ist natürlich auch klar, dass wahrscheinlich so im Nachhinein auch.
Man romantisiert gerne, ja, ja.
Ja, oder man versucht ja auch, sich was zu erklären oder so und dann ist immer die Frage.
Wie sehr baut man sich das gerade zusammen, so dass es passt?
Aber ja, du hast oder am Ende auch gerne was 9 Jahre gehabt studiert haben wollte oder so, aber schon, das hat natürlich auch viel mit dem Stil von Tim Rautert, also auch mit seinem Stil als Lehrer zu tun. Er hat, also weil du gerade meintest, streng, also er war streng, aber in Kombination eigentlich mit einer ganz großen Offenheit, also auch er, wir haben da ja, das hat über die Jahre zugenommen auch, es gab ja auch Leute, die gemalt haben und Skulpturen gemacht haben, also ich hatte so das Gefühl, dass die eigentlich besonders gerne auch in die Klasse aufgenommen werden, um eben auch eine Diversität und ein gegenseitiges Lernen voneinander, verschiedene Perspektiven aufeinander zu fördern. Und er hatte also wirklich für verschiedenste Formen der Fotografie eine große Offenheit. Also wo er tatsächlich streng war, war er dann in der Frage, wie fleißig ist man?
Ja, okay.
Und wie sehr, also will man auch selbst sich irgendwie eine Haltung erarbeiten oder klar werden darüber, was man da eigentlich tut. Also das war So, und natürlich immer wichtig, und das hat natürlich auch mit seiner eigenen Arbeit zu tun, war schon auch die Reflexion des Mediums selber. Also jetzt, dass es natürlich nicht darum geht, das jetzt einfach nur als Mittel zu verwenden, um Bilder zu machen, sondern sich auch zu fragen, warum benutze ich denn jetzt eine Kamera und keinen Bleistift? Oder
okay, dann ist das natürlich, also ich spreche natürlich jetzt aus meiner Perspektive, ich habe in Dortmund studiert, Bachelor und Master auch relativ lange, nicht so lange wie du, aber ich habe auch lange studiert. Und da sind diese Fragen, das, was du gerade gesagt hast, was dort bei Tim Rauter stattgefunden hat, bei mir erst, ich glaube, Ende des Masterstudiums aufgetaucht. Diese Idee, warum tue ich das denn hier überhaupt alles? Also was soll das? Was mache ich hier? So, was interessiert mich denn jetzt wirklich daran und welchen Weg geht man? Deshalb finde ich das so beeindruckend, dass das bei dir so dieses Studium so nicht ganz durchzieht. So, du sagst ja selber, man verklärt auch manche Sachen im Rückblick. Aber bin ich ein bisschen neidisch, um das so zu sagen. Ich bin ein bisschen neidisch darauf, nicht vielleicht auch, es tut mir leid, Susanne, meine Professorin, dass ich nicht doch vielleicht auch noch an der HGB hätte studieren können. Vielleicht hätte ich das machen sollen.
Ja, also ich meine, es ist natürlich auch, es ist ja nicht nur schön, ne? Also ich habe mich wirklich auch zwischendurch gequält. Ich habe das auch bei anderen mitgekriegt, natürlich. Oder also Phasen gehabt einfach, die katastrophal waren. So. Aber
ich hoffe, das kommt in jedem Studium bei allen vor. Ich glaube, da müssen alle einmal durch.
Ja,
man muss sich da einmal durchquälen, glaube ich.
Aber es ist schon, also ich meine, zum Beispiel ein Bestandteil des Studiums war eben auch Theorie, also auch zum Diplom musste man eine theoretische Arbeit abliefern. Und das war streckenweise auch eine Quälerei. Aber eine andere, also meine ich eigentlich, es war eine andere Art von Quälerei, weil dieses, und das sehe ich eigentlich auch immer noch so, das hat vielleicht am Ende auch meinen weiteren Weg dann bestimmt, dieses doch sehr, oder ich war vielleicht einfach, ja, ich war, dieses sehr sich mit dem, was ich jetzt eigentlich will und was ich in den Bildern ausdrücken will, mir ist das immer sehr nahe gegangen, muss ich sagen.
Dir ist nahe gegangen, dass diese Reflexion über deine eigene Arbeit, oder was meinst du?
Ja, eigentlich fast eine Art Reflexion über mich selbst ist. Ich glaube, das.
Soll ich dich zu deinem iPad befragen? Also das
kannst du gerne machen.
Das ist, ich hab einmal, also wer jetzt zuhört und auch vorher noch nie von Rebecca Wilton gehört hat, einmal bei Instagram den Instagram-Account von Rebecca Wilton suchen und dann einfach mal schauen, was man da findet. Ich habe einmal übrigens versucht, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, jedes Bild zu liken. Ich habe das einmal versucht.
Ah, du warst das.
Ja, ja.
Ich habe einmal so einen Wahnsinnigen gesehen.
Ja, das war ich.
Okay, nee, wirklich. Und das ist jetzt auch nicht so lange her, glaube ich.
Oder so ein Jahr oder so, anderthalb ungefähr.
Und da dachte ich,
wer ist das
ich habe das noch irgendwie mal erzählt, weil ich wirklich, weil das war wirklich, ich meine, es sind jetzt, glaube ich, fast 2000.
Genau, ich habe damit angefangen, ich glaube, beim ersten. So, wir erzählen auch gleich, was man da sieht, bevor jetzt die Zuhörerinnen sagen, wovon reden die da? Und hab irgendwann in der Mitte dachte ich, boah, das ist, sorry, was habe ich mir gedacht? Ich habe wirklich überlegt, so ich like jetzt einfach jedes Bild. Ich reagiere jetzt auf jedes.
Du hast es aber nicht geschafft.
Nee, das habe ich nicht geschafft. Das konnte ich nicht durchhalten. Es war auch damals schon sehr viel. So, aber was sieht man denn da? Wo habe ich denn doppelt draufgeklickt?
Also, es reicht eigentlich, wenn ich es einmal beschreibe. Es ist ein Foto von meinem iPad. Von der Screen-Oberfläche des iPads. Also
aber auf einer Decke. Immer.
Auf einer Decke, genau. Man sieht auch noch so ein Stückchen vom Handgelenk, von der Hand, die das iPad hält. Die
immer?
Ja.
Boah, habe ich komplett ausgeblendet, okay.
Ich bemühe mich schon, also ich meine, weswegen es jetzt fast 2000 Bilder sind, ist, dass ich das seit September 2018 jeden Tag fotografiere. Und ich mich schon bemühe, halbwegs den gleichen Ausschnitt, die gleiche Neigung, das haut natürlich nicht ganz hin.
Ne? Ich glaube, das Interessante daran, warum mich das auch damals so getriggert hat, ist, weil es eben nicht immer das Gleiche ist. Ist vollkommen unmöglich.
Ja, und daran sieht man natürlich auch nicht, oder daran sieht man wiederum ja auch, dass es jedes Mal neu fotografiert ist.
Genau.
Und die Oberfläche des iPads reflektiert mal stärker, mal weniger stark, je nachdem die Fingerabdrücke.
Also sie sind immer mehr sichtbar. Das Display ist immer schwarz. Das Display ist immer schwarz und man sieht immer so die Fingerabdrücke.
Genau.
War das iPad jemals an? Nee, ne? Es war immer schwarz, oder?
Es war immer schwarz. Es gibt eine einzige Abweichung. Die war, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, in welchem Jahr, im Sommer, da bin ich mal auf eine Paddeltour gegangen. Und es war vollkommen klar, dass ich da definitiv weder, wahrscheinlich noch nicht mal ein Handyempfang habe, geschweige denn Netz oder irgendwie sowas. Und da habe ich dann eine Abwesenheitsnotiz geschrieben. Das ist das Bild, was die meisten Likes bekommen hat.
Wirklich? Ja gut, okay, bei der Fülle. Da weiß wahrscheinlich auch der Algorithmus irgendwann nicht mehr, was er machen soll. So, das wird ja von Instagram immer als das gleiche Bild wahrscheinlich erkannt.
Also da habe ich so einen Zettel auf den schwarzen Screen draufgelegt.
Ja, okay. Also warum ich diese Arbeit interessant finde, weil es ja, also es gibt, es ist eine bestimmte Form von künstlerischer Konsequenz, würde ich sie jetzt mal vorsichtig nennen, die mir immer mal wieder über den Weg läuft, auch bei Künstlerinnen. Also in Köln während der Ausstellung hatten wir einen Künstler aus, Gott, das ist jetzt peinlich, jetzt fehlt mir der Name und ich habe ihn theoretisch mit ausgestellt. Der fotografiert jeden Tag die Tageszeitung in mehreren Layern und legt es übereinander. Und diese Idee, das so täglich zu machen, finde ich deshalb interessant, weil du ja auch, weil übers Bild weiß man es nicht, du hättest ja zum Beispiel für den Moment, wo du diese Paddeltour machst, das ja auch vorproduzieren können. Du hättest ja auch einfach sagen können, ich produziere jetzt einfach 5 Stück, ein bisschen anders immer, so ein paar Batschen mehr drauf, also du könntest ja.
Ich sag dir, und das ist, glaube ich, das ist tatsächlich, glaube ich, die Rautert-Schule.
Genau, das glaube ich nämlich auch.
Das ist halt Quatsch, so. Also.
Ja, danke.
Das ist Schummelei.
Genau, und da stellt sich mir dann die Frage, ich verstehe das auch so, ich würde auch sagen, das ist Schummelei. Gleichzeitig das Bild, was ich dann nachher sehe, für dich ist das Schummelei, für mich könnte das ja irrelevant sein, ob du jetzt 5-mal am Tag dieses Bild gemacht hast. So, ich muss einfach dir ja glauben, dass du jeden Tag dieses Foto machst. Also warum hast du damit angefangen?
Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was zuerst war. Also ich kann mich noch erinnern, ich weiß nicht, wann die Idee wirklich kam, das dann jeden Tag zu machen. Ich kann mich halt eben noch dran erinnern, weil ich da auch mit einem mal sehr perfektionistischen Freund drüber beratschlagt habe, wie man so eine Screen-Oberfläche gut fotografieren kann. Mhm. Also dass man eben die Spuren sieht, aber nichts sonst, also dass da nichts gespiegelt wird. Mhm. Und wir haben uns da irgendwann komplett verstiegen und waren angekommen bei irgendwelchen umfangreichen Großformat-Shift-Blabla-Aufbauten. Das ist ja totaler Wahnsinn. Nee. Und dann war das, glaube ich, ein bisschen ein Zufall, dass ich einfach so rumprobiert habe und in meiner Wohnung rumgelaufen bin und das iPad so in verschiedene Winkel gehalten habe und so. Und dann irgendwann halt gesehen habe, okay, wenn ich jetzt hier so sitze, dann ist es vielleicht formal jetzt nicht, aber darum geht es auch gar nicht, kein tolles Bild, also so wie das iPad so im Foto, aber
ja,
es ist ja letztlich, ne, aber das waren damals halt so meine Überlegungen, ist ja letztlich total egal. Auf jeden Fall habe ich dann aber, abgesehen von der Form, aber ästhetisch das so hinbekommen, was ich mir vorgestellt hatte. Und dann war, ich weiß gar nicht, wie lange ich da schon ein Instagram-Profil hatte. Also 2018 habe ich das, weil ich habe dann alles, was ich hatte, ich glaube, ich hatte noch nicht so lange, ja, 2 Jahre oder so vielleicht, meinen Account da. Und ich habe alles ins Archiv verschoben, was da bis dahin drauf war und dann das erste gepostet. Und das kam eigentlich aus, also ich wollte selbst nicht diese Form von Fotos, die da auf Instagram halt die ganze Zeit kursieren, ich wollte mich daran nicht beteiligen. Mhm. Also an dieser, ich meine, es gibt auch, das klingt jetzt vielleicht, ich weiß, also ich will damit nicht unterschlagen, dass es natürlich auch total tolle Profile gibt. So,
erklärt
ne?
sich von selbst, ja.
Aber ich wollte gerne oder ich will mitbekommen, was auf Instagram passiert. Deswegen möchte ich gerne einen Account haben.
Weil nämlich auch gute Sachen dort passieren.
Weil auch gute Sachen da passieren. auch schlimme Sachen. Aber, ich wollte jetzt aber keine stille Beobachterin sein. So, das finde ich auch so ein bisschen feige irgendwie, sich so einen Account machen und dann immer gucken, was die anderen so machen, möglichst noch unter einem Pseudonym oder so. Und ich fand das schon auch, also ich finde es ja auch interessant, wie so die Dynamiken da sind und was da passiert. Aber ich vielleicht war das auch oder ist es ein bisschen ein Ausprobieren auch, wie lange hält es die Community auch aus oder geht da mit so, ne, wenn sowas, also jeden Tag halt quasi das Gleiche sich anzuschauen. Und ich habe, also die, es hat sich interessanterweise verändert. Ich habe wirklich in der ersten Zeit teilweise, da hat wirklich ein Freund oder Bekannter mir sehr ehrlich, also erst ein bisschen später erzählt, dass er kurz überlegt hat, ob er mich deabonniert, weil es ihn hart genervt hat.
Ja, das ist interessant, weil das ja eigentlich nur damit zu tun hat, ob dir das überhaupt ausgespielt wird. Also ob das in deinem Feed landet oder nicht. Mhm. Ne? Also wenn wir uns jetzt auf Instagram zweimal die Woche irgendwas schreiben würden und ich würde anfangen, bei dir wieder Bilder zu liken, dann würde wahrscheinlich der Instagram-Algorithmus mir anfangen, wieder diese Bilder einzuspielen. Aber wenn ich einmal täglich, und ich bin gar nicht so viel auf Instagram, ein- oder zweimal täglich so durchscrolle, wird mir das Bild von dir gar nicht angezeigt.
Ja.
Das kommt überhaupt nicht in meinem Feed vor, weil Instagram das irgendwie mittlerweile so macht. Dann kriege ich lieber Sachen von Leuten, mit denen ich mehr Kontakt habe online, kommen dann plötzlich drei oder viermal hintereinander, auch Sachen, die 4 Tage alt sind. Das ist total schräg. Das heißt, ich glaube, mittlerweile ist es gar nicht mehr möglich, damit jemanden zu nerven.
Ja, das
Man
stimmt.
müsste da sehr aktiv irgendwie mit dir in Verbindung sein oder auch Bilder kommentieren, damit das überhaupt noch möglich wäre. So, du hast gerade eben ein sehr gutes Stichwort genannt, weil ich glaube, mittlerweile ist dein ganzer Account schon tatsächlich, der wird zu einem Archiv. Also der wird gerade zu so einer Form von Archiv, weil als ich damals diese schwachsinnige und gleichzeitig immer noch sehr reizvolle Idee hatte, wirklich jedes Bild zu liken, habe ich kurzzeitig gedacht, okay, was macht man denn mit diesen Bildern, die jetzt hier in diesem Account sind? Ist das eine Arbeit für diesen Account oder ist das was auch irgendwann da mal rauskommt und vielleicht eine andere Form von Präsentation benötigt? Hast du da mal drüber nachgedacht?
Habe ich sogar einmal gemacht.
Ach Quatsch. Siehst du, wie unfassbar gut ich recherchiert habe.
Also fällt mir jetzt gerade auch noch kurz eingefallen, dass natürlich, diese Oberfläche des Screens letztlich natürlich auch, was ich jetzt für mich eine reizvolle Idee daran finde, ist, dass sie halt diese ganzen Fingerabdrücke, also im Grunde genommen, eigentlich ist es eine Art Tagebuch auch, ne? Das ist immer so alles, was einen Tag lang stattgefunden hat, dort konserviert hat, ohne dass es wirklich Inhalte in Form von Motiven zeigt oder sowas. Aber ja, mich hatte mal der Michael Disquet, auch Fotograf, Künstler und Betreiber des mit Annalena Wenzel zusammen des sehr charmanten kleinen Projektraums Kleiner Raum für aktuelles Nichts in Berlin, in Kreuzberg. Der ist 8 Quadratmeter groß, in einem Hinterhof. Hatte mich eingeladen, was damit zu machen, eine Ausstellung zu machen in seinem Raum. Und ich war erst sehr skeptisch, weil ich ich habe mich total gefreut über die Einladung, weil ich ihn und den Raum gerne mag, aber ich bis dahin eigentlich gar nicht, also ich mal gedacht habe, ich meine, ganz ehrlich, ich sehe das jetzt auch nicht als großes künstlerisches Projekt oder so, ne? Also, oder mir ist es eigentlich egal, das zu bezeichnen, aber es war jetzt nie, ich hatte nie irgendwie die Idee, da mehr als das, was es ist, draus zu machen oder was anderes draus zu machen.
Aber springen nicht aus genau dieser Haltung manchmal die tollsten Sachen?
Ja, aber und dann speziell, aber dachte ich halt noch so, naja, aber es ist ja genau am richtigen Ort, wo es hingehört und warum soll ich das jetzt in einen anderen Raum transferieren, noch dazu in einen physischen Raum und habe dann aber, da ich ja das war, jetzt muss ich gerade mal überlegen, ich glaube 2021, also uns ist nämlich irgendwie die Pandemie dazwischen gekommen und dann, ich glaube im Sommer 21, das müsste ich jetzt tatsächlich nochmal nachgucken, aber da hatte ich auch schon lange nicht mehr mit irgendwas Eigenem eine Ausstellung gemacht, also höchstens ältere Arbeiten irgendwo hingegeben, aber jetzt wirklich so sich ein Konzept für einen Raum und so weiter überlegen und habe den beiden dann gesagt, dann irgendwann dachte ich, okay, ich lasse mich da jetzt drauf ein. Ich möchte mich aber gerne mit den beiden auseinandersetzen, da sie halt eben auch für den Raum ja, also dieser Name Aktuelles Nichts, auch durchaus auch eine Ausrichtung haben. Und wir haben dann auch wir haben dann wirklich auch gute Gespräche geführt und dann hatte ich irgendwie diverseste Ideen und dann habe ich tatsächlich, also muss ich nämlich jetzt gerade dran denken, wo du meintest, es sei schier unmöglich, alle Bilder zu liken. Also ich habe dann damals, ich glaube, es waren knapp 1000 Bilder, die habe ich alle zu einem Film geschnitten und habe dafür tatsächlich jede einzelne, ich habe die Fotos ja immer mit einer kleinen Digitalkamera gemacht und also entsprechend hatte ich auch RAW-Dateien auf meinem Rechner. Ich habe
gar nicht mehr die RAW.
Das war ein ziemlicher Aufwand. Also muss ich jetzt gestehen, inzwischen benutze ich das Handy dazu.
Aber hätte ich jetzt auch gedacht, dass das alles mit dem Handy ist, weil also der Weg, den man geht, wenn man das mit einer Kamera aufnimmt, dann muss das irgendwann ja irgendwie
mit einem Kabel auf den Rechner
landen.
Genau,
irgendwie muss es auf dem Rechner landen oder auf dem Telefon und auch von dem Telefon muss es zu Instagram. Das ist natürlich ein langer Weg, um ein Foto zu machen, was jetzt gar nicht so viel Aufwand bedeuten könnte.
Ja, also dazu kann ich nur kurz sagen, das war keine konzeptuelle Entscheidung, sondern lag auch daran, dass ich sehr, sehr, sehr lange kein Smartphone hatte.
Ja, okay.
Und deswegen, also halt keine Möglichkeit hatte damit, also diesen, weil das Instagram hatte ich halt wiederum nur auf dem iPad als App. So. Mhm. Naja,
interessant eigentlich, also dass du das iPad auf Instagram zeigst und eigentlich nur auf dem iPad selber Instagram hast.
Ja. Also ich hatte mich für diese kleine Ausstellung entschieden, nur dass es gibt ein sehr, sehr schönes Fenster in dem Raum. Und das war da halt sowieso auch noch, also es war zwar sommerlich, aber es war irgendwie noch so Pandemie, also es war jetzt nicht unbedingt, ich glaube nicht alle Menschen hätten sich wohlgefühlt, in so einen 8 Quadratmeter Raum sich reinzustellen und das Fenster eben geht auf den Hof raus, wo dann eh auch die Eröffnung ist und so und ich habe dann diese 1000 Bilder zusammengeschnitten und die liefen dann in Schleife auf der Fensterscheibe.
Ah, okay.
Da wurde dann auch dieses Material des Screens nochmal so ein bisschen gedoppelt. Und dazu habe ich es gab ja doch ab und an auch mal Kommentare, die habe ich vertont, also gesprochen, inklusive der Emojis, für die es, das habe ich rausgesucht, es gibt so Websites, oder man kann ja Emojis auch verbalisieren. Mhm. Und die habe ich dann verbalisiert und so, und das ist alles gesprochen, das ist eine Soundebene, die lief dann dazu zu diesem zu diesem Loop der 1000 iPad-Bilder.
Okay, also du bist gar nicht den Weg gegangen, das wirklich physisch zu machen?
Nee, also im Sinne von ausdrucken und an die Wand hängen oder so, nee.
Ja, okay, nee. Alles klar. Jetzt ist die Frage, ich glaube, wir müssen über Lighting the Archive sprechen.
Ja, sehr gerne. So,
vor allen Dingen, weil wir ja auch gerade schon bei so einer Idee von einem Archiv sind. Kannst du einmal sagen, was Lighting the Archive ist, beziehungsweise war? Es ist ja noch, oder?
Ja.
Und wie du darin involviert warst.
Mhm. Also Lighting the Archive ist ein Projektname für eine sich lose zusammengefundene Gruppe. Es war auch zu Beginn eigentlich gab es schon eine Kommunikation, bevor die Pandemie anfing, aber so richtig getroffen haben wir uns unmittelbar ja im Frühjahr 2020. Alex hat das ganz am Anfang ja schon mal genannt. Das waren Heidi Specker, Maren Lübke-Tido, Christine Loschert und Heinz-Peter Knees. Wir alle haben ein gewisses Unbehagen verspürt in der damaligen Debatte über das geplante Fotoinstitut, weil ob es jetzt Bundesinstitut für Fotografie
weiß,
oder
heißt.
Deutsches Fotoinstitut. Jedenfalls.
Wir nennen es ab jetzt das Institut.
Das Institut. Die Debatte war damals an einem Punkt, an dem es eigentlich nur noch um Standortfragen ging, Essen oder Düsseldorf, oder es hatten sich ja auch andere noch ins Spiel gebracht, aber.
Aber nicht so richtig beworben. Also es war.
Nee, genau.
Ins Spiel gebracht wurde viel, glaube ich. Also Städtenamen konnte man häufig lesen, aber ich glaube, offiziell ging es am Ende tatsächlich nur um Essen oder Düsseldorf.
Ja.
Sowieso schon komisch ist, dass ausgerechnet die beiden Städte in NRW da.
Ja, naja, ich meine, also Düsseldorf wiederum hat der, da gibt es ja die große Lobby um diesen Verein. Die ja einfach, soweit ich das alles überblicken kann, sehr stark selbst aktiv geworden sind.
Ich glaube, ja, man muss dazu sagen, also von dem, was ich bis jetzt weiß, klang das für mich immer so, als wenn da dieser Verein, der gegründet wurde, um oder mit Andreas Gursky, genau, habe ich es nicht herausgefunden, weil der steht da, glaube ich, gar nicht mehr so richtig drin, hatten die so eine ähnliche Idee, aber es wirkte auf mich auch nie so, als wenn ganz am Anfang, als ich davon zum ersten Mal hörte, wirkte es nicht so, dass die wirklich das Wort Institut oder so in den Mund genommen haben. Die wollten, glaube ich, nur irgendwas, ja, Archivähnliches, glaube ich, und da ging es auch um Restauration oder so. Und irgendwann kam dann die Politik ins Spiel und ich glaube, da ist das Ding echt groß geworden. Also so wirkt es auf mich, ne? Ich habe jetzt nicht jeden Text, der dazu irgendwann mal geschrieben wurde, im Kopf. Aber das war schon, die Debatte war am Ende schon echt schräg.
Ja, also ich meine, ja, um da vielleicht direkt wieder hinzukommen, weil ich weiß tatsächlich, also ich kenne diese Planung nur ab dem Zeitpunkt, wo es tatsächlich auch schon, also wo auch architektonische Entwürfe gab und so weiter. Und die ja wiederum sehr intern da mit der Stadt und NRW und so Pläne geschmiedet haben. Oder so wird kolportiert. Und zu dem Zeitpunkt, als wir uns da Frühjahr 2020 getroffen haben, da war eine Kommission gerade beauftragt von der damaligen Kulturstaatsministerin Monika Grütters, ein Konzept zu erarbeiten. Wobei es da halt jetzt erstmal, doch, es ging auch schon, natürlich, es ging auch um den Stand, also es ging auch um die Frage, wo soll es sein, aber es ging halt auch um ein grundsätzliches Konzept für so ein mögliches Institut.
Wofür soll das überhaupt irgendwo
sein? Wofür soll das sein? Wie soll es aufgestellt sein? Damit waren Ute Eskilsen, Thomas Wesky, Thomas Gettgen vom Getty-Institut, also ehemals Getty-Institut, und jetzt fehlt mir auch der Name aus
Antwerpen. Ich hätte jetzt auch genau die Namen genannt, aber wer fehlt
es
denn?
Es gab noch eine, weil es also die einzige auch etwas jüngere Frau in der
Ja, ich weiß, ist eine Künstlerin, glaube ich. Oh Gott, dass wir das beide, ist egal, über Namen.
Nee, ich dachte, das wäre eine
Ich erinnere mich an einen Zeitungsartikel, den ich irgendwo gesehen habe, wo diese Kommission stand.
Ja.
Da war ich meiner Meinung nach entweder etwa relativ junge Künstlerin noch.
Ja, in deinem Podcast wird ja nicht gegoogelt, ne?
Nee.
Okay. Sei es drum. Also eigentlich schlimm, das jetzt nicht zu wissen, weil das, also wie gesagt, das wäre ein bisschen auch, oder war immer ein bisschen auch meine Kritik an dieser Kommission, Expertenkommission, das ohne Frage braucht es natürlich für all diese, für eben die Fragen um so ein Institut auch Menschen mit Erfahrung und die da so, das ist klar, aber wenn das sozusagen in der Gewichtung, also sowohl was die Generationen angeht, als also das fand ich ein bisschen komisch besetzt, aber
gut, ja, ich auch. Also rückblickend würde ich auch sagen, ich fand das sowieso alles, diese ganze Debatte war irgendwie komisch geführt und auch diese Besetzung gleichzeitig weiß man ja nur auch selbst aus eigener Erfahrung, wenn Dinge irgendwie besetzt werden oder wenn man für irgendwas gefragt wird, ob man sich zu irgendwas äußert oder bei irgendwas mitmachen möchte, wie sowas zusammenkommt, dass da selten jemand sitzt und sagt, so, wir suchen jetzt uns einfach alte Menschen, sondern
nee, klar.
Ne, sondern das manchmal fügen sich Dinge einfach so und plötzlich fällt dir hinterher auf, ey, warte mal, das ist jetzt aber schon, jetzt haben wir schon komische Leute hier zusammen.
Ja, aber das, also mit diesem, das kann man ja auch auf andere Bereiche beziehen, das mit diesem Fügen finde ich irgendwie immer so ein bisschen faul, so, weil, und das ist, ich meine, da gibt's, manche finden das wahnsinnig anstrengend oder auch übertrieben und haben da keinen Bock mehr drauf, irgendwie so auf so Gleichstellungsfragen, egal ob es jetzt um Geschlechter, um Alter oder worum auch immer geht, aber Es gibt da ja zum Glück eine größere Aufmerksamkeit inzwischen, ne? Ja. Weil man einfach auch weiß, in bestimmten Kontexten kann man manches einfach nicht machen, dann hat man sich gleich ins Ausgeschossen. Mhm. Was halt einfach dazu führt auch, dass Leute sich auch ein bisschen mehr bemühen, das meine ich mit Faulheit letztlich, vielleicht nicht das ganz Nahegelegene und wer einem da gleich als erstes einfällt, sondern halt so ein bisschen zu gucken, auch wen gibt's denn da noch und wer hat denn da auch interessant zugearbeitet und so. Und das ist natürlich aufwendiger und man braucht Zeit. Es sind ja,
man
alles
muss ja auch einmal drüber nachdenken. Manchmal, also das war auch gerade, sollte auch gerade keine Entschuldigung dafür sein, wie es war. Mhm. Ich hoffe, das ist nicht so rübergekommen, sondern Dinge passieren manchmal und dann fällt einem leider erst zu spät auf, oh Gott, wie dumm, also da hätte ich vielleicht doch nochmal eine Sekunde länger drüber nachdenken sollen. Das würde ich nie ausschließen, dass das passiert, wohingegen man in dem Bereich vielleicht auch sagen müsste, sollten ja angeblich auch alles schlaue Leute sein, das heißt eigentlich müssten die ja wissen, dass man vielleicht nochmal eine Sekunde länger drüber nachdenkt, wen man da so zusammenträgt.
Ich meine, dennoch kann man natürlich festhalten, dass das alles Menschen sind, die unglaublich erfahren,
kompetent.
In dem Bereich kompetent, die wahnsinnig viel tolle Sachen gemacht haben und so weiter. Deswegen alles in Ordnung. Erstmal, also das war ja vor allem auch, also die Kommission hat ein Konzeptpapier entwickelt, wo, ich meine, ein bisschen war ja vorher schon klar, dass die sich für Essen aussprechen würden.
Ja, weiß ich nicht, war das klar? Ist immer die Frage, also das wird ja von, jetzt machen wir hier ein großes Fass auf, ne? Wollen wir gar nicht.
Vielleicht sollten wir gar nicht so viel über die Politik sprechen, weil eigentlich ist, weil dann kommen wir, glaube ich, bei unserem eigentlichen Projekt gar nicht mehr an,
genau,
mehr interessiert als die ganze.
Genau, wir kommen gerade weg von Lighting the Archive, aber sagen wir mal, ausschlaggebender Punkt war irgendwann die Debatte um das Deutsche Fotoinstitut, vielleicht kann man da nochmal gesondert irgendwann.
Genau, und dass es eben vor allem um den Standort ging und wir uns aber gefragt haben, also wir, die wir alle Künstlerinnen oder Kuratorinnen sind und uns schon lange mit Fotografie beschäftigen, uns gefragt haben, was soll das eigentlich für ein Institut sein und was soll da rein, was für eine Form soll das haben, wer soll da rein und so weiter. Und eigentlich, also so ein großes Bedürfnis verspürt haben, diese Diskussion zu führen, anstatt zu überlegen, welche Stadt jetzt den Zuschlag bekommt. Und dann aber eben, also wir haben unser erstes Gespräch auch schon dann über Zoom geführt, obwohl wir alle in der gleichen Stadt sitzen und haben uns dann so in lockerer Abfolge immer mal wieder zusammengerufen und gesprochen. Und dann gab es so verschiedene Ideen, weil wir wussten, dass natürlich auch weitere Leute in unserem Umfeld da sich beschäftigen mit oder irgendwie auch immer gerne in Diskussionen einsteigen, wenn das mal, ich meine gut, da gab es zu der Zeit keine Veranstaltung, aber wenn man sich irgendwo getroffen hat, dann hatten wir überlegt, für die Zeit, wenn es wieder geht, tatsächlich eine Veranstaltung vielleicht ins Leben zu rufen, aber fanden das dann aus verschiedenen Gründen, nämlich genau auch die Frage, wen lädt man da eigentlich ein? Also oder macht man so ein, bietet man dann da ein Programm, Diskussionsrunde oder so, aber wer spricht dann da? Haben wir dann eigentlich auch und auch aus dieser Pandemiesituation heraus uns entschieden, dass wir, weil wir uns eben selber so viele Fragen stellen und vieles auch gar nicht wissen, weil niemand von uns zum Beispiel ist irgendwie Archivarin oder sowas, ne? Haben wir uns dann entschieden, die Menschen, die uns interessieren in dem Zusammenhang, vornehmlich Fotografinnen und Fotografen einzeln zu besuchen und zu ihren Arbeitsweisen, Materialien, Ordnungsstrukturen, Systemen, wenn sie denn sowas überhaupt haben, zu befragen. Und das ist, also das muss ich auch sagen, also ich meinte auch gerade, das interessiert mich sehr viel mehr als die ganze Politik, weil das wirklich, also das ist so ein unschätzbarer Wert für mich selbst auch, was ich da alles lerne, was ich da wirklich aus diesen Gesprächen irgendwie mitnehme an Kenntnissen und Erkenntnissen, an Einsichten, an einfach auch guten Gesprächen und insofern ist es auch nach wie vor und wir machen, also wir haben, inzwischen sind das schon vornehmlich Maren Lübke-Tiedo und ich, die dieses Projekt.
Ihr führt das noch weiter, oder?
Genau, und wir hatten allerdings, letztes Jahr ist es etwas ruhiger geworden, weil wir letztes Jahr diese auch wir beide diese Ausstellung für den Europäischen Monat der Fotografie gemacht haben.
Ja, und Maren Lübcke-Tiedo da ja sowieso.
Und sie eben künstlerische Leiterin des Europäischen Monats war. Und das hat schon recht viel Ressourcen beansprucht. So. Und deswegen haben wir aber nach wie und wiederum Lighting the Archive mit dem, also wir, um es vielleicht kurz zu erzählen, wir führen diese Gespräche, fotografieren dabei auch und speisen das dann auf eine Website in, nachdem wir sie editiert und in Schriftform gebracht haben.
Verlinken wir alles.
Ja, genau. Man kann dann auf der Website das Gespräch nachlesen. Mhm. Man kann sich auch, also wir haben mal mit einem, der Andreas Langfeld hat erzählt, dass er sich alle PDFs runtergeladen und ausgedruckt hat.
Wirklich?
Man kann die Gespräche auch, die sind auch als PDF zum Download verfügbar.
Ah, okay, man kann die auch so total gut lesen. Also ja, auf der Seite.
Ich weiß gar nicht, er hatte auch so verschiedene Lehraufträge, ob er das für seine Studierenden gemacht hat oder für sich selbst. Das weiß ich jetzt nicht so genau, aber.
Wer macht denn die Fotos eigentlich? Macht ihr die?
Ja, also da, wir haben das irgendwann.
Weil die sind eigentlich ganz gut.
Ja, irgendwann haben wir gedacht, ach, eigentlich sind ja 4 von 5 bei uns auch Fotografinnen. Ja. Und eigentlich ist es ja auch schön, weil die sind ja teilweise wirklich unfassbar lang.
Also, die Gespräche. Ja, es geht, man kann die aber gut lesen.
Ja.
Also jetzt, um direkt einzusteigen, was ich total interessant fand, war Akinbiji, genau. Fand ich total interessant zu lesen. Und im Grunde haben, also von dem, was jetzt in meinem Kopf noch gespeichert ist, das mag unvollständig sein, haben ja alle so eine ähnliche Idee. Also, ja, so ein bisschen Archiv schon, aber irgendwie auch nicht so richtig. Jeder findet da so seinen eigenen Weg. Was ich total interessant fand, war, dass denn dadurch, deshalb auch dass ich die Bilder gut fand, war, es gab, glaube ich, bei ihm ein Bild, da steht er vor so einem schwarzen Schrank und man liest das und dann sieht man hinter ihm ganz fein, säuberlich so Ordner in diesem Schrank und ich sehe das und denke, hätte ich mir komplett anders vorgestellt. Das sieht aus wie beim Amt.
Ja. Ja, ich meine, ästhetisch wiederholen sich natürlich auch, also die immer diese Schachteln Archiv, ne? Und so. Wobei dann gibt es halt auch Beate Gütschow, bei der es ja sehr clean ist und es dann eher fest.
Oder Jochen Lempert, bei dem es ein bisschen chaotischer aussieht.
Oder Jochen Lempert, da finde ich, dessen Gespräch ist ja auch sehr
eigenwillig.
Sehr eigenwillig.
Ja, ja.
Aber ja, wir hatten uns halt entschieden, auch in der Feststellung, dass eben, also selbst wenn sich manche Details wiederholen oder so, ne, lässt sich über die Bilder auch nochmal auf einer anderen Ebene ein bisschen vermitteln, was also
das macht das
Idee
Ganze
von
auch
Ordnung oder nicht Ordnung.
Ja, es macht das Ganze auch viel angenehmer, auch zum Lesen, dass man zwischendurch mal so dieses Bild dazwischen hat und dann mal so ein Gefühl dafür bekommt, worüber wird denn hier überhaupt gesprochen? Weil sonst bringt man immer nur seine eigene Vorstellung von Archiv mit. Und wie gesagt, am meisten überrascht, also es gab dieses Bild, wo Jochen Lempert da an diesem Tisch steht und diese aufgeklappten Ordner oder sowas hat. So hätte ich mir das auch ungefähr bei ihm vorgestellt tatsächlich. Mhm. Aber bei Akinbode zu keiner Sekunde.
Ja, dabei war es sogar, weil er war da auch gerade im Umzug. Es war sogar eigentlich ein recht chaotischer Zustand bei ihm.
Also, ja, also dieser Schrank mit diesen Ordnern, da habe ich nur gedacht, boah. Das
aber
sieht
der
ja traumhaft
hat so viel,
aus.
Ich meine, das stehen ja auf den Ordnern stehen die Jahreszahlen drauf, aus welchen Jahreszahlen die Negativbögen und Kontaktbögen da drin sind. Und das sind ja Jahrzehnte, ne? Und der hat so unglaublich viele.
Aber der hat ja noch eine zweite, also ich hoffe, ich sage nichts Falsches. In meiner Erinnerung hat er, glaube ich, noch eine zweite Möglichkeit, Dinge zu sortieren. Einmal nach Jahren und dann hat er so komische Überschriften. Ich habe jetzt keine mehr im Kopf, wo ich dachte. Was macht er denn, wenn irgendwas, ich weiß gar nicht, ob es im Interview vorkam, wenn etwas in beide Sachen reinpasst?
Das ist ein ganz, also das erinnert mich gerade sofort an, weil exakt, jetzt habe ich jetzt ein bisschen präsenter, genau dieses Thema bei Ute und Werner Mahler.
Das habe ich gar nicht gelesen.
Das ist jetzt auch ganz neu.
Ah, okay.
Also kürzlich erst veröffentlicht. Mhm. Die haben das auch, also die haben sozusagen eine chronologische Sortierung, die, also mit anhand einfach durchlaufender Nummern. Und dann gibt es aber Werkkomplexe, die halt auch nicht einfach immer am Stück fotografiert wurden. Ist ja klar, ne? Dann fotografiert sie in einem Jahr und dann ein, zwei Jahre später vielleicht nochmal.
Was machst du dann mit den Jahreszahlen?
Und dann sind die eigentlich in so einer chronologischen Reihenfolge, sind die natürlich auseinandergezogen. Und da gibt es nochmal eigene, also bei Ute Mahler beispielsweise Zusammenleben. Dann gibt es einen Ordner oder eine Schachtel, die heißt Zusammenleben. Und da sind die aus der chronologischen Ordnung rausgenommen. Und dort, man weiß aber, also man weiß sozusagen in der chronologischen Ordnung, dass die halt, ich weiß nicht, ob da noch ein Vermerk ist, aber dass die eben in einem anderen Ordner Zusammenleben sind.
Ah, okay. Also es gibt es nicht doppelt, sondern es gibt nur quasi den Verweis, müsste eigentlich hier sein, ist aber woanders.
Genau. Ich meine, doppelt kannst du es ja eigentlich nur bei einem digitalen Archiv machen.
Ja, außer, oder ja, genau. Es ist immer die Frage, was die Grundlage ist. Also was man überhaupt in diesem Archiv sammelt. Also es, ja, sind klar. Es immer negative, sind es Kontaktbögen, kannst du auch doppelt haben.
Ja, ja,
stimmt. Also es gibt ja verschiedenste Varianten, wie was überhaupt in diesem Archiv aufbewahrt ist. Und das habe ich jetzt nicht im Kopf, aber hattet ihr auch Leute dabei, wo es auch explizit um so digitale Archive geht, die in meinen Augen noch viel komplizierter, glaube ich, zu handeln sind, weil die Fülle an Sachen viel größer ist, in meiner Vorstellung. Ne? Hattet ihr da Leute dabei, die nur noch quasi ein digitales Archiv haben, weil überhaupt kein Material vorhanden ist? Weil auch nie eins produziert wurde. Es gibt ja auch schon Leute, die arbeiten nur digital. Was machen die denn eigentlich?
Also tatsächlich haben wir, glaube ich, bislang mit niemandem gesprochen, der oder die ausschließlich, also gar kein fotografisches Material hat. Aber es ist natürlich bei vielen inzwischen so, dass sie digitale Daten haben. Und zum Beispiel Beate Gütschow, die, also da habe ich jetzt eben gerade die Fotos vor allem so vor Augen, oder sie ja eben auch gerade erwähnt, das sieht ja geradezu klinisch aus bei ihr, und die, da sieht man dann die Festplatten und so weiter. Allerdings, also ich meine, das sind letztendlich dann eigentlich auch so Ordnerstrukturen, ich kann es jetzt gar nicht ganz genau sagen, weil sie war sogar tatsächlich unsere allererste Interviewpartnerin.
Beate.
Ja. Und sie hat sich vor allem auch sehr umfangreich politisch geäußert zu den Fragen des Instituts. Aber zum Beispiel auch Andreas Langfeld, den haben wir auch interviewt, der jetzt auch schon lange, ich kann mich gar nicht so genau dran erinnern, ob der, wie es bei ihm eigentlich um analoges Material bestellt ist, weil der arbeitet digital, ne? Hat uns dann irgendwie seine, ich weiß nicht mehr, ob er da Lightroom oder Bridge oder was auf hatte und seine Strukturen und so weiter gezeigt. Und naja, ich meine, es ist immer, also so wie er so das Thema auf dem Computer eigentlich als eine Art Simulation von der physischen Wirklichkeit angelegt sind, ne? Dann Ordner.
Ja, ich frage genau benennst. Deshalb, weil die Frage ist, warum ist das überhaupt so? Man versucht immer diese eigene Ordnung am Rechner. Ich meine, ich kann dir das ja hier nachher mal zeigen, wie das bei mir aussieht. Also bei mir ist so absolutes Chaos. Ganz anders als in der realen Welt, wo alles so einen Platz hat. Man hat eine Sache, die hat einen Platz, und Ordnung bedeutet ja nicht, dass etwas ordentlich aussieht, sondern dass Dinge ihren Platz haben.
Ja.
Also dass eine Sache an einem Ort ist und da ist sie halt. Also durch die Möglichkeit, relativ einfach Kopien von allem herzustellen, habe ich zum Beispiel bei mir im Archiv, von allem, was so passiert, ob das jetzt Podcast-Episoden sind, gerne auch mal Kopien plötzlich irgendwo in einem Cloud-Speicher, weil ich die plötzlich einmal auslagern musste, dann kopiere ich die zurück und plötzlich existiert das alles dreimal. Deshalb, in meiner Erinnerung, als ich zum ersten Mal so richtig aufmerksam wurde auf Lighting the Archive, das muss Anfang, Mitte 22 oder so gewesen sein, wo das mir das erste Mal so müsste 22 gewesen sein. Da habe ich noch gedacht, cool, vielleicht finde ich da ja mal eine gute Idee dafür, wie man sich so digital auch strukturiert, und war dann schon fast enttäuscht, dass es noch immer um diese klassische Materialschlacht geht.
Ja, das ist natürlich jetzt erstmal auch sehr, ich würde sagen, schon sehr beeinflusst von diesem Auslöser für das ganze Projekt, nämlich dieses geplante Institut und die Frage danach, wie geht man mit dem ja in den meisten Fällen auch sehr empfindlichen Material um? Also was ist ja, glaube ich, ich meine, es gibt jetzt immer mehr RestauratorInnen, das ist aber ja auch relativ neue Entwicklung, würde ich sagen. Aber das braucht ja schon eine sehr spezifische Handhabung, so dieses Material. Und dazu kommt noch, dass es zumeist ja dann doch eher Künstlerinnen und Künstler oder Fotografinnen anfängt zu beschäftigen, je älter sie werden, die Fragen danach, ne? Obwohl natürlich, also ich meine, Form von Ordnung letztlich, also auch als junger Mensch, der ich nur mit Dateien arbeite, habt ihr ja vielleicht irgendwie ein Bedürfnis danach oder so. Und eigentlich wird jetzt, also ich meine, ich finde das lustig, dass du, also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, auf deinem Computer ist totales Chaos und wohingegen das dann in der realen Welt alles irgendwie seinen Platz hat?
Jein, weil in der realen Welt kann ich bestimmte Sachen nicht einfach kopieren und an einen zweiten Ort legen. Da existieren Dinge dann einmal. Ja. Und dann weiß ich, da existiert das. Egal, ob das jetzt einer bestimmten Ordnung folgt, aber dieser Ort existiert nur einmal. Ne? Also wenn es die reine Ablage ist von Dokumenten, so ne, Briefe oder was auch immer. Und wenn es die letzte KSK-Abrechnung ist, die existiert einmal und zwar in diesem einen Ordner. Und da steht meinetwegen KSK drauf. So, wohingegen das, sobald es digital wird, sagt mir mein Gefühl, da ist der Weg viel schneller, zu sagen, ich mache davon jetzt eine Kopie und die lege ich dann dahin, weil irgendwie traue ich diesem Digitalen dann doch nicht so richtig, da habe ich das lieber doppelt. So, das ist auch nur so ein Gefühl und das war, als ich, und dieses Gefühl trage ich schon relativ lange mit mir rum. Deshalb fand ich das damals, als ich dachte, Lighting the Archive, dachte ich, ah cool, natürlich geht es extrem darum, um eine Generation von Künstlerinnen und Künstlern, die so auch langsam jetzt anfangen, sich Gedanken darüber zu machen, was passiert denn überhaupt mit dem ganzen Kram, der da im Atelier oder wo auch immer steht und verstaut ist. Und gleichzeitig wird ja für die Zukunft auch eine Generation nachkommen, die vielleicht überhaupt fast kein Material mehr besitzen, sondern eben nur noch dann eine Festplatte oder ähnliches, wohingegen Festplatten ja schon fast auch ein alter Hut sind. Und das fand ich total interessant, weil ich dachte, das würde mich jetzt auch mal interessieren, was passiert mit denen. Übrigens würde ich jetzt auch in Richtung das Institut auch sagen, Leute, das ist nicht unwichtig. Nicht nur die großen Schinken von Andreas Gursky müssen irgendwo landen, sondern auch die Dateien von Künstlerin XYZ, absolut, die nur digital arbeitet.
Das ist, ich meine, das ist halt eh so eine, da haben wir jetzt zum Beispiel auch, ich glaube, tatsächlich auch mit Beate Gütschow drüber gesprochen, die Frage auch, wie berücksichtigt man die Technik und dann halt eben auch digitale Technik, ne? Und wie, weil du brauchst ja auch, keine Ahnung, wenn das jetzt Künstlerinnen und Künstler, so Instagram-Künstlerinnen und Künstler, ja.
So wie Rebecca Wilton meinst
du. So wie Rebecca Wilton. Du brauchst ja dann auch eigentlich die App und eventuell auch musst du auch bestimmte Versionen von App speichern oder so, ne? Wenn, also das kennen wir ja alle, dass irgendwann es dann Updates gibt und dann kann man dies und jenes vielleicht nicht mehr abspielen oder einspeisen oder wie auch immer.
Überhaupt Datenformate. Ist auch so eine Sache.
Datenformate. Das ist alles, das ist wirklich eine, also insofern fand ich, ich meine, es geht jetzt da vielleicht gar nicht um meine Meinung, ne, aber ich hatte so das Gefühl, bei diesem Konzeptpapier ging es sehr, sehr stark von einer, das ist sicher endlich in dem Rahmen auch richtig, an einer klassischen Institution aus, wie man sich die vorstellt. Da war ja auch so Personalstruktur und so ne? Mit einem Direktor oder vielleicht sogar eine Direktorin irgendwie an der Spitze. Und so, also so detailliert war das schon alles aufgelistet. Und ich habe aber die ganze Zeit gedacht so, wow, krass, wie kann man für so ein, also für dieses Medium, was sich ständig wandelt, wie kann man da eigentlich in diesen Kategorien denken und entsprechend ein Haus, also ja im wahrsten Sinne des Wortes, ein Haus bauen wollen?
Ja, so. Ich würde dem hundertprozentig zustimmen, wäre auch meine Meinung oder mein Gefühl dazu, so, warte mal, das klingt alles, als wenn wenn wirklich ein Institut gegründet wird von irgendeinem Beamten, der meint, er muss jetzt ein Institut gründen und das, da das immer so war mit Direktorin hier und Direktor da und so viele Beamte, die dann dort sitzen und schön den ganzen Tag Stempel drücken. Das finde ich auch schräg, finde ich auch einen komischen Gedanken. Und trotzdem bin ich jetzt schon wieder nah dran zu sagen, vielleicht, wenn es um Förderanträge geht, in einem Land wie Deutschland, wo es um sehr hohe Summen geht, die man irgendwo beim Land beantragt, vielleicht muss das dann einfach so da drin stehen. Weil sonst keiner dieser Beamten da einen Stempel drauf macht und oder irgendwer, der verantwortlich ist, nachher sagt, Ja, das klingt alles total plausibel, weil wenn da drin steht, ja, das brauchen wir eigentlich alles gar nicht, wir wollen das Kulturgut irgendwie erhalten, egal auf welche Art und Weise, dann verstehen die das nicht, weil das nicht deren Thema ist. Ich sage das jetzt nur, um das ein bisschen zu relativieren. Ich sehe es genau wie du. Wenn man das gelesen hat, hat man so ein bisschen immer so ganz leichtes Kopfschütteln dabei gehabt. So, was habt ihr denn vor? Und gleichzeitig, vielleicht steht's da, weil da ging es um hohe Summen und wenn die beantragt werden müssen, dann müssen da manchmal Sachen drin stehen, von denen man selber weiß, also ob das so sinnvoll ist. Also
ja.
Es muss halt vielleicht da drin stehen.
Ja, klar, aber dazu kommt natürlich auch, dass es ja von vornherein auch als etwas Repräsentatives gedacht ist. So, ne? Also es ist jetzt halt nicht, was man, was ich jetzt finde, was halt eben sehr viel mehr zu dem Medium passen würde, dass irgendwie aus der Dringlichkeit und dem Bedürfnis und irgendwie aus dem tatsächlichen Tun heraus entsteht und nicht so, wir haben jetzt hier ein Problem, wir wollen unser Erbe bewahren, also bauen wir jetzt irgendwie ein Haus, was auch noch super toll aussieht, wo wir große Ausstellungen machen können und so, sondern halt mehr, ich meine, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen romantisch verklärt, ja, aber dass halt Leute da zusammensitzen und irgendwie wirklich Ideen entwickeln, wie kann so eine Struktur eigentlich aussehen, wie kann das mit bestehenden Institutionen gut zusammen funktioniert, wie kann man deren Ressourcen eigentlich voll und ganz auch zur Geltung bringen und miteinander verbinden und wie kann daraus, und vielleicht entsteht daraus ja dann tatsächlich auch die Idee für ein konkretes Haus oder so, aber ich finde, gerade bei diesem Thema wäre so viel erstmal möglich ohne dieser ganz große Plan.
Aber ja, es ist, denke ich auch, also jetzt gerade gibt es eine Findungskommission, glaube ich, nennt sich Findungskommission oder war das Documenta, wo es Findungskommission heißt. Auf jeden Fall gibt es eine Kommission und da sitzen dann ja auch also komische Menschen drin, aber eben auch Leute wie Inka Schube.
Ja.
Und man denkt, wenigstens.
Sie ist auch eine der wenigen, ich weiß gar nicht, wie viele Leute da eigentlich, die konkret mit Fotografie zu tun
haben. Ja, gute Frage. Es gab ja diese ominöse Pressekonferenz, die man auch nur mit so einem Schulterzucken betrachten konnte, an der Inka Schube ja leider aus Krankheitsgründen nicht teilnehmen konnte. Und Inka Schube ist so ein bisschen das Licht, wo man hofft, ja, wenigstens eine Person, die echt einen Plan hat.
Ja.
Also behaupte ich jetzt, ich möchte den anderen niemals die Kompetenz absprechen, das wäre auch total vermessen. Aber die einzige Person, von der, die nachweislich aktuell mit Fotografie arbeitet. Punkt. So, es ist so einfach, wie es klingt. Aber wir wollen doch gar nicht so viel über das Institut reden.
Man rutscht da so schnell rein und tatsächlich bin ich da, also habe ich jetzt vorhin ja auch schon gesagt, dass mich an dem Projekt eigentlich andere Dinge deutlich mehr interessieren und es ist halt einfach wirklich wahnsinnig toll ist, mit den Leuten so über ihre, auch einfach über ihre Arbeitsweisen zu sprechen. So.
Ja, vielleicht kommen die oder diejenigen oder wer auch immer am Ende Direktorin des Instituts ist, vielleicht klopfen ja mal bei Lighting die Archive an und sagen, Leute, wir brauchen doch ein bisschen Kompetenz. Die Richtigen?
Ja, also ich denke schon, dass natürlich deswegen gefällt mir auch die Form auf der Website ganz gut, die wir immer weiter ergänzen können, dass es halt so eine, letztlich eigentlich so eine Wissensansammlung und Vermehrung wird, ne? Also ich meine, Wolfgang Tillmanns beschreibt da ganz genau, wie seine Abzüge, Editionen und Zertifikate und so weiter aussehen. Das kann er natürlich auch aufschreiben und irgendwo hinterlegen oder sowas, aber das ist auf jeden Fall, also für Restauratorinnen und Restauratoren, wenn man sich das anhört, irgendwie weiß man, glaube ich, in den meisten Fällen dann schon ganz gut Bescheid, wie die Künstlerinnen und Künstler gearbeitet haben, wenn sich halt Fragen stellen, können wir das jetzt eigentlich nochmal produzieren oder vergrößern und jetzt können wir diejenigen vielleicht nicht mehr fragen, weil sie nicht mehr am Leben sind, dann, also das benennen ja auch hier Frieda und Lilly von Wild, die Tochter und Enkelin von Sibylle Bergemann, dass halt einfach, sie können sie halt nicht mehr fragen, sie müssen so viel, sie sind teilweise wirklich auch da vor Aufgaben gestellt, dass sie Sachen selber entscheiden müssen, weil natürlich bespricht man nicht alles bis ins Detail. So.
Nee.
Man weiß es ja teilweise auch gar nicht, ne?
Genau.
Wichtig werden könnte.
Die Frage ist, wie würdet ihr am Ende aus diesen Interviews, die ja erstmal nur eine Befragung sind, hey, wie geht ihr eigentlich mit euren Sachen um? Wie kann man da irgendwann was draus ziehen, dass man sagt, okay, es gibt so ein, gibt sowas wie so ein, wie so ein, wie so eine kleine Anleitung. Leute, es wäre ganz von Vorteil, wenn ihr eure Arbeiten einer Minimumstruktur unterwerft, zumindest im Archiv, um vielleicht anderen Generationen oder überhaupt Menschen nach euch die Möglichkeit zu geben, damit umgehen zu können.
Na, wir haben schon auch tatsächlich mit Leuten, die dann auch mit Jüngeren, also mit Studierenden zu tun haben, wurde schon auch das Bedürfnis formuliert. Also ich habe das Gefühl, dass Jüngere, ich meine, es gibt immer die Künstlerinnen und Künstler, die sich gar nicht für sowas interessieren, ne? Dass tatsächlich auch schon so während des Studiums, dass es da ein Bedürfnis gibt, so irgendwie eine Art von Leitfaden zu haben oder Hilfestellungen zu haben. Wie gehe ich jetzt damit eigentlich um? Wie sortiere ich das gut und so? Und sowas könnte ja, ich meine, sehen wir jetzt, glaube ich, überhaupt nicht als unsere Aufgabe, aber sowas könnte natürlich vielleicht ein Impuls sein, dass
ein Institut,
das eben zum Beispiel auch in die Lehre mit aufgenommen
in die Lehre
werden kann.
Also das ist mein größter Wunsch, also den Studierenden, mit denen ich jetzt zu tun hatte, ob in Essen oder in Dortmund, ich habe denen immer gesagt, bitte fangt wenigstens an, wenn ihr Bilder digital habt, die Metadaten auszufüllen. Also nicht Dateinamen DCIM 57935987, sondern bitte wenigstens einen ordentlichen Dateinamen für das, was es ist, und füllt die verdammten Metadaten aus. Es ist die absolute Vollkatastrophe, wenn man Daten geschickt bekommt, auch von bekannteren Künstlerinnen. Ich hoffe, die Menschen, die ich jetzt meine, wissen, wer gemeint ist, die einem Daten schicken und da steht nichts da drin. Nichts, kein Copyright, kein nichts, kein Name, nichts. Einfach irgendeine JPEG-Datei mit einem kaputten Dateinamen mit Umlauten drin und du denkst, Leute, nee, komm, also das ist Basics, wirklich. Wirklich, fangt wenigstens da an. Und das, wie ihr die Sachen ablegt, kommt, ist der zweite Schritt. Könnte man mehr ins Studium einbinden, ja, finde ich auch. Und wird auch, aber es wird nicht umgesetzt. Also ich weiß, dass es an den Hochschulen auch Thema ist, aber ob die Leute das dann machen, anscheinend nicht. Wir müssen. Um jetzt nicht zu weit, aber Lighting the Archive, natürlich steht Maren Lübke-Tilo auch auf meinem Zettel. Und da würde es vielleicht irgendwann auch nochmal ein ausführlicheres Gespräch zum Thema Lighting the Archive geben. Wir sitzen ja nochmal hier im Distanzverlag. Ich spanne jetzt einen ganz großen Bogen. Einen ganz großen Bogen.
Es ist ja interessanterweise wiederum, dass wir jetzt so lange über tausend andere Sachen gesprochen haben, eigentlich auch das, dem ich die meiste meiner Zeit widme.
Ja, genau. Ja, aktuell arbeitest du im Distanzverlag und bist hier für das, ich sage jetzt salopp, das Fotografieprogramm zuständig. Wohingegen ich mich gefragt habe, du bist seit Ende 23 im Distanzverlag. Das war übrigens auch der Punkt, wo mir zum ersten Mal dein Name außerhalb von Lighting the Archive konkret aufgefallen ist, mal abgesehen von deinem Instagram-Account, dass ich gedacht habe, ach guck mal, was hat denn der Distanzverlag vorher gemacht?
Da muss ich jetzt korrigieren. Ich bin nämlich seit 2017 im Distanzverlag.
Ja, hast vorher gearbeitet, mitgearbeitet. Genau. Aber diese Stelle, die du jetzt hast, die gab es vorher, glaube ich, nicht,
nee,
oder?
Genau. Ja. Also die ist eigentlich, was natürlich total toll ist für mich, dass die letztlich eigentlich so im gemeinsamen Gespräch auch mehr oder weniger mit mir geschaffen wurde. So, es ist, das liegt einfach daran, dass ich dass mein Hintergrund ist mit Fotografie, dass ich natürlich irgendwie mich in dem Umfeld aufhalte und dass ich natürlich auch besonderes Interesse an diesem Medium auch in Buchform habe. Wobei es jetzt auch nicht so ist, dass die anderen Bücher mich gar nicht interessieren oder so, ne? Also ich.
Nee, das hätte ich jetzt auch nicht. Das
oder,
auch
und
komisch.
Es ist auch nicht so, dass ich, es ist auch jetzt nicht so, weiß nicht, wie es in der Zukunft sein wird, aber ich auch nach wie vor auch andere Projekte betreue, die jetzt nicht zwangsläufig Fotografie sind, aber.
Wann hast du hier angefangen?
2017.
17. Und war es da schon klar, dass du hier hauptsächlich den Fotografiebereich abarbeitest? Das klingt jetzt ein bisschen.
Nee, gar nicht.
Okay.
Also ich habe schon natürlich immer, also wir gucken immer so, wenn wir gucken immer, wer interessiert sich für welches Projekt oder hat da vielleicht auch einen Anknüpfungspunkt oder so. Und so war das bei mir dann schon oft auch viel Fotografie natürlich. Aber ich habe eigentlich einfach, ich habe eigentlich mit Produktion angefangen, also so die Bücher mit den ganzen Gewerken zu kommunizieren, den Druckereien und so weiter, und habe dann noch relativ früh auch schon am Anfang auch Textarbeit mit übernommen, weil ich beides auch vorher schon gemacht habe. So hat sich dann so eine Struktur entwickelt, dass wir jetzt diese Bereiche gar nicht mehr wie in klassischen Verlagen so getrennt haben, sondern eher eben die Projekte aufgeteilt haben, und dann kümmern wir uns jeweils, kümmert sich eine Person um alles, bis das Buch fertig ist, dann für Presse und so gibt es dann nochmal andere Kolleginnen.
Ja, okay.
Und ja, es hat sich jetzt eigentlich, also es hat vor 5 Jahren auch einen Wechsel in der Verlegerschaft gegeben, und es hat sich schon auch ein bisschen verändert, allein auch generationenbedingt, würde ich sagen. Und das war jetzt was wir uns zusammen überlegt haben, dass es auf jeden Fall auch lohnenswert ist, da nochmal einen stärkeren Fokus drauf zu legen, und dass ich das wiederum auch total gerne tun würde. Und
aber vorher habt ihr auch schon Monografien, also Fotobücher und Kataloge gemacht, weil tatsächlich, muss ich zugeben, war der Distanzverlag im Bereich Fotografie bei mir nie präsent. Also nicht so wie andere Verlage, meinetwegen, die deutlich mehr Präsenz haben. Jetzt lassen wir Steidl mal außen vor. Aber es gibt ja noch genügend andere.
Das ist ja auch
andere,
natürlich auch ein Fotografie, also der ist ja sozusagen auch hauptsächlich auf Fotografie konzentriert, Steidl.
Genau, und deshalb war…
Also es gibt so diese Fotografieverlage, ne? Genau. Auch Kera…
Kettler.
Kerber ist auch, also ist schon ein bisschen, also breiter
Hartmann
aufgestellt, aber schon
Hartmann
eben natürlich auch. Und dann gibt aber Distanz, würde ich sagen, ist dann vielleicht eher,
Kultur und Kunst.
Welchen Verlag eigentlich zu vergleichen?
Ja, genau. Das ist nämlich, ich habe auch überlegt und ich habe auch nichts direkt gefunden. Es ist halt so, wie ich das jetzt im letzten Jahr so grob, wo das anfing, wahrgenommen habe, war so ein bisschen Kunst und Kultur. Und jetzt durch dich doch nochmal öffentlichkeitswirksamer ein Schwerpunkt auf Fotografie. Ich habe vorher, selbst wenn Distanz mir über den Weg gelaufen wäre, habe ich den Verlag nicht wahrgenommen. Ich habe ihn jetzt tatsächlich durch dich wahrgenommen als Verlag.
Also ich meine, es ist jetzt ja auch nicht so, dass Distanz jetzt zu einem Fotografieverlag wird. Also
nee, das hätte ich jetzt auch nicht erwartet.
Sondern also auch nicht irgendwie so, also es ist jetzt kein Hauptfokus oder so, ne? Sondern es ist so, dass zu einem großen Teil des Künstlerinnenmonografien durch alle Medien hinweg, würde ich sagen, und eben Ausstellungskataloge schon immer, allerdings tatsächlich auch zunehmend in den letzten Jahren. Und wir haben jetzt auch nicht uns entschieden, irgendwie so, wie ich glaube, Hatje Kanz zum Beispiel hat ja tatsächlich auch so Sparten. Architektur, Fotografie.
Ihr habt gar keine Sparten in dem Sinne.
Wir haben das gar nicht, also es gibt jetzt halt die Fotografie-Sparte.
Ja, aber die ist noch nicht mal offiziell benannt als Sparte, glaube ich, bei euch, oder? Also zumindest
es ist jetzt nicht offiziell benannt als Sparte. Nee.
Ihr habt jetzt einfach jemanden, der hauptsächlich für die Fotografie zuständig
genau,
ist.
Genau, mir geht, also für mich ist es insofern bereichernd, als dass ich jetzt mehr, ja, ich weiß nicht, ob man es Freiheit nennen kann, aber also ich kann halt ein bisschen rumfahren, ne? Leute, ich kann auch proaktiv irgendwie gucken, mit wem will ich Bücher machen. Ich kann, und das war einfach, also ich kann dem halt auch die Zeit einräumen, ne? Das war jetzt vorher nicht so vorgesehen, weil auch nie so, also hatten wir halt nicht so, also war halt einfach nicht so Teil meiner Aufgaben, nicht wirklich. Es hat sich natürlich trotzdem manches, also dadurch, dass ich mich einfach auch, dass ich diese Umfelder habe, haben natürlich schon ab und an auch Leute, die ich dann kannte, ihre Bücher hier gemacht. Aber das wirklich nochmal stärker zu fokussieren, fand der Matthias Kliefurt, unser Verleger, und ich fanden das gleichermaßen gut. Und
ja, ich glaube, es wirkt bis jetzt nach außen auch sehr gut. Also ich den Katalog, also kann man ja jetzt sagen, ne? Du hast zum Beispiel von diesen beiden großen Ausstellungen, einmal Size Matters und einmal Glitch, also einmal Franziska Kunze und einmal Linda Konze, die beiden Kataloge gemacht. Glitch habe ich noch nicht gesehen, schaffe ich wahrscheinlich nicht mehr. Ist, glaube ich, im März zu Ende. Aber wenn nicht mehr, ist auch München. Haben wir ja schon drüber gesprochen. Ne? München ist nicht München. So einfach.
Nein, aber es ist auf jeden Fall eine, also wirklich ja, eigentlich sehr lohnenswerte Ausstellung.
Glaube ich,
ne?
glaube ich gerne. Ja. Aber Size Matters habe ich mir extra angeguckt.
Ja.
Spitzenklasse.
Ja.
Also die Ausstellung auch, werde ich auch demnächst noch was zu schreiben. Demnächst wahrscheinlich, wenn das hier veröffentlicht ist, ist das Geschriebene schon fertig. Den Katalog habe ich noch nicht gesehen. Muss ich gleich noch reingucken. Ach,
das musst du, also ganz, ganz dringend, weil das ist wirklich...
Ich bin nämlich sehr gespannt, weil die Ausstellung, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, warum ich so gespannt bin, ist, weil diese Ausstellung, allein das Thema, ich bin mit einer bestimmten Vorstellung dahin gefahren und dachte, ja, okay, ne, Größenverhältnis in
der Size matters, du hast gedacht, du kriegst jetzt die ganze Becher, Großformat-Wahnsinn.
Nee, gar nicht mehr. Also es war klar, dass da irgendwas hängt. Also es hätte mich jetzt auch gewundert, wenn da kein Gurski und kein Ruff hängt, weil die Größe spielt nun mal eine große Rolle dabei. Aber ich war sehr gespannt, wie man es schafft, dieses Thema nicht darauf zu fokussieren. Und das hat ja super geklappt. Also es geht tatsächlich in dieser ganzen Ausstellung extrem um die Verhältnisse.
Ja.
So, also das fängt beim Einstieg ein. Ich glaube, das habe ich, bei Instagram auch schon mal geschrieben mit dem Alex Krein-Bild von dieser Rüstung und dieses Blatt. Mhm. So, und man kommt rein und merkt sofort, okay, Größenverhältnisse und Fotografie könnte man platt umsetzen, ist aber nicht passiert. Und deshalb bin ich so gespannt, wie man es schafft, das in einem Katalog umzusetzen oder wie man den Katalog dazu macht, wenn eine Ausstellung so gut inszenatorisch funktioniert.
Also jetzt ist das so ein bisschen der kleine Werbeblock oder so vielleicht.
Ja, klar, immer. Werbeblock gibt es immer. Nee,
ich kann dir sagen, ich bin mir fast sicher, dass du nicht enttäuscht werden wirst. Und ich muss jetzt natürlich davon erzählen, auch wenn du ihn jetzt noch nicht gesehen hast und dann jetzt schon so ein bisschen was vorwegnehmen. Aber das ist tatsächlich, also das ist wirklich, das ist mir eine ganz, ganz große Freude gewesen, an dem Buch zu arbeiten, weil das, es ist ein Ausstellungskatalog und Ausstellungskataloge sind natürlich in der Regel, repräsentieren sie halt die Ausstellung und die, dann hast du die Kunstwerke abgebildet und vielleicht noch ein paar Ausstellungsansichten.
Und Texte dazu.
Genau. Und die Arbeit mit Linda an diesem Buch jetzt, die war von vornherein eigentlich schon von ihr so angekündigt, hey, wir können ein bisschen was Freieres machen.
Oha, okay.
Also wie frei das dann wirklich ist, sei natürlich
noch
mal dahingestellt.
Ist am Ende auch ein Buch, ne? Also
genau.
Unterliegt und manchen Regeln.
Gehört zu einer Institution und so weiter. Aber sie hatte halt, genauso wie ich, wirklich große Lust, da konzeptueller und auch ein bisschen experimenteller ranzugehen. Und dann war irgendwann die Idee geboren, dass die Kunstwerke, jetzt nicht alle, es sind glaube ich 50 ungefähr, in Originalgröße abgebildet werden. Also
I understand.
Ja, also ist eigentlich sofort klar.
Nee, finde ich gut.
Also so von einem Gurski halt hast du einen auf der
Ausschnitt,
Seite einen kleinen Ausschnitt.
Also Originalgröße im Sinne von, das Original bedeutet das, was an der Wand hängt.
Genau.
Witzig.
Ja, und dann gibt es aber halt natürlich auch, also die kleinste Fotografie ist, glaube ich, von Jochen Lempert.
Dieses
1, irgendwas Zentimeter mal keine Marienkäfer. Der ist dann natürlich, der ist halt in dem Format, auch was wir für das Buch gewählt haben, dann wiederum sehr klein auf der Seite. Also das ist, weil wir schon, wir hatten am Anfang überlegt, okay, wir wollen gerne entweder ein ganz kleines, ganz dickes oder ein großes, dünnes Buch machen. Und es hat sich dann herausgestellt, dass dieses große Format in beide Richtungen halt deutlich besser funktioniert, als ein kleines funktionieren würde.
Für Ausschnitte und für kleine Bilder.
Genau, weil die kleinen halt auch komisch aussehen mit diesem riesigen Weißraum drumherum. Es gibt natürlich ein paar Arbeiten, zum Beispiel Adrian Sauer, sein Millimeterpapier passt exakt gut auf
Wirklich?
Die Seite.
Ja, okay.
Ja, und das, also.
Sind in dem Katalog dann auch alle, wie viel sind es, 5? Ich glaube, in der Ausstellung hängen, ich hoffe, ich sage nichts. 5 Stück, glaube ich. Sind dann auch 5 im Katalog?
Nee, da ist nur 1. Also es ist so ein bisschen, es ist auch tatsächlich ein relativ dünnes Buch. Es sind eben, ich hätte jetzt gedacht 50 Abbildungen, aber da will ich mich jetzt gerade gar nicht so festlegen. Und dann gibt es, das finde ich auch sehr schön, es gibt, ich glaube so 10 oder 11 Texte, kurze Texte, die sind auch immer jeweils auf einer Seite, die eigentlich also mehr so wie Schlaglichter auf bestimmte Themen werfen, so zur Frage der Größe. Und es gibt ein Interview zwischen Florian Ebner und Thomas Ruff. Und das ist wirklich, also für mich erfüllt es eigentlich, wenn jetzt, ich meine, das ist eine ganz andere Kategorie als ein Künstlerinnenbuch oder eine Monografie, ne? Aber als ein Buch zu einem Thema der Fotografie und noch dazu als Ausstellungskatalog erfüllt es eigentlich alle Kriterien dessen, was ich mir so wünsche. Mhm. Also, dass es halt eben einen eigenen Sinn als Buch hat, also eine eigene Idee für
nicht
für
nur ein
Buchform.
Anhängsel von irgendwas, sondern es ist eine eigene Arbeit.
Weil ich meine, es ist ja schon so, es haben inzwischen ja alle Ausstellungen einen Katalog, weil die Ausstellung hat ja nicht stattgefunden, wenn da nicht ein Katalog.
Ja, das ist
es
komisch,
ist ja der Wahnsinn, was alles gedruckt wird. Ja, und ich meine, natürlich sollte man als Verlag sich darüber freuen, aber gleichzeitig bin ich schon, also finde ich jetzt Fragen der Nachhaltigkeit auch nicht uninteressant. Und außerdem, ich meine, ich wurde von einer Bekannten von mir, Wissenschaftlerin, kürzlich darauf hingewiesen, die hat natürlich auch recht, dass für viele Kuratorinnen und Kuratoren das einfach auch eine Möglichkeit des Publizierens ist, ihrer Konzepte und ihrer Ideen. Muss ich ganz offen zugeben, auch jetzt nicht so präsent, dass es auch einfach wichtig ist für die. Aber man sieht ja, oder ich sehe es jetzt auf jeden Fall mit Size Matters. Also ich meine, es gibt in der Geschichte der Ausstellungskataloge auch natürlich viele andere tolle Ausstellungskataloge. Aber dass das auch eine Möglichkeit ist, ein Buch auch so zu machen, dass es halt eben auch über die reine Repräsentation hinaus Form hat.
Ich glaube sogar, so wie du das gerade gesagt hast, macht es sogar am meisten Sinn. Dieses einfache, jetzt machen wir noch einen Katalog zur Ausstellung, dann sind dann alle Bilder drin, ein bisschen Text fertig, damit es einen Katalog gibt, kann, glaube ich, auch nicht mehr so lange tragen. Unter Form der Nachhaltigkeit, also muss es denn überhaupt sein, ne, wenn man von so einem Katalog spricht, wie jetzt in diesem Beispiel Size Matters, dann ist das ja fast zwingend, weil es eine eigene Arbeit ist.
Ja.
Also ne, es ist dann ein nicht einfach nur so ein Anhängsel an einer Ausstellung, sondern es ist die Ausstellung nochmal wirklich als andere Form. Also die Idee der Ausstellung, nicht die Ausstellung. So, und vielleicht ist es das, die Grundidee auf zwei Formate, und es sind eben die beiden Formate, die in der Fotografie immer noch am besten funktionieren. Das sage ich jetzt mal so und lasse mal das ganze Digitale außen vor. Also einmal die Ausstellung, einmal das Präsentieren der Bilder im Raum oder irgendwo draußen und die gedruckte Buchform. Das sind ja die beiden Paradedisziplinen. Und wenn man aus der einen nur so ein, da ist ja so ein simpler Ausstellungskatalog, ohne dass er deswegen unbedingt schlecht ist, aber ist immer die Frage, wie interessant ist das? Es ist ähnlich wie eine Ausstellung, wo man einfach sagt, ich habe weiße Wände und jetzt hängen wir 5 Bilder hin. Ausstellung fertig. Sachlich würde das stimmen, inhaltlich ist das natürlich erstmal langweilig, weil da passiert ja nichts.
Ja, ich meine, ich habe auch beobachtet, was es jetzt schon auch immer öfter mal gibt, ist so ein bisschen zurückgenommeneres Format des Readers zur Ausstellung, das halt jetzt nicht, ist ja auch eine Kostenfrage, ne, dass halt nicht versucht wird, die Kunstwerke alle so farbecht dann und möglichst noch auf
braucht man auch nicht zwingend
speziellen also, Material wiederzugeben, sondern gibt's halt ein kleines Lesebuch dazu.
Ja.
Und damit hat man aber ja dann dem auch Genüge getan, dass die Wissenschaftlerinnen und Kuratorinnen veröffentlichen können.
Ja, vielleicht gibt es ja noch weitere. Vielleicht habt ihr ja auch im Distanzverlag irgendwann noch andere, bessere Ideen, wie man eine Ausstellung in Printform noch begleiten kann, ohne dass Katalog draufsteht. Ich glaube, da ist noch nicht alles fertig.
Ja.
Ich glaube, da ist noch vieles möglich, dass man sagt, wieso, warum nicht so?
Ja.
Warum muss das denn immer der Katalog, das Hardcover und so what? Ich weiß nicht. Also so genau stecke ich nicht drin, aber ich selber, das habe ich glaube ich schon öfter in diesem Podcast gesagt, bin sowieso per se eher ein Katalogfan, ein Katalogfreund, als dass ich ein Fotobuch-Nerd bin. Also ich habe natürlich Fotobücher, aber nicht viele, aber viel eher kaufe ich mir Kataloge von Ausstellungen, so, wenn sie wirklich gut waren und ich das Geld habe, dann sind es immer Kataloge, weil ich immer das Gefühl habe, ich kann so ein Feeling von einer Ausstellung mitnehmen. Also zum Beispiel Hans-Peter Feldmann-Ausstellung, da ich doch nicht. Ich habe, glaube ich, den Katalog gekauft, bevor ich in der Ausstellung war, weil ich das einfach haben wollte.
Und das ist also Also das hat jetzt nichts damit zu tun, ob es jetzt eine kuratierte Themenausstellung ist und dich hat dieses Thema interessiert oder ob es eine monografische Ausstellung ist. Und
genau,
du das dann kann, auch als Erinnerungsstütze sozusagen.
Genau, es geht beides und beides funktioniert für sich. Was nicht funktioniert ist, wenn entweder Thema, also wenn der Inhalt der Ausstellung nicht interessant ist, dann ist kann mir, dann denke ich über den Katalog nicht nach. So, Hans-Peter Feldmann ist sowieso, finde ich, einen großartigen Künstler gewesen. Gott hab ihn selig. Und damals, das erste Mal, wo ich wirklich mir einen Katalog gekauft habe, war, glaube ich, Gillian Wearing in Düsseldorf im K20 oder so. Mhm. Eine der besten Künstlerinnen überhaupt, meiner Meinung nach. Und den Katalog habe ich auch sofort gekauft. Einfach, weil ich das haben wollte, weil ich Angst hatte, nie wieder was von ihr zu sehen. Mhm. Also diesen Mitnahme-Gedanken. Und da muss ich jetzt tatsächlich vielleicht wieder revidieren, worüber wir vor 10 Minuten gesprochen haben oder vor 5. Da wollte ich tatsächlich nur etwas mitnehmen. Ich wollte nur etwas haben von dieser Ausstellung, weil ich Angst hatte, diese Ausstellung zu vergessen.
Ja.
Also ich wollte was von dieser Ausstellung mitnehmen.
Ja.
So, also es gibt vielleicht doch auch, Mist, jetzt gibt es doch Argumente für so einen einfachen Ausstellungskatalog.
Ja, ich meine, ich glaube, es gibt immer Argumente für Bücher. Aber es ist ja auch, also ich meine, einerseits wird halt natürlich, hat man immer die Zielgruppe vor Augen, oder also auch als Ausstellungsmacherin wahrscheinlich, die ja dann meistens auch die Kataloge mitbetreuen oder ja, das Konzept irgendwie auch so ein bisschen mit im Blick haben. Aber es geht ja auch darum, selbst sozusagen größtmögliches Interesse zu haben an dem, was man da tut.
Gut, ne? Da gehe ich immer, da würde ich immer per se von ausgehen, dass jemand wie du, der jetzt in einem Verlag arbeitet und sich hauptsächlich erstmal vordergründig um die Fotografie kümmert und auch vor, das ist sowieso interessengetrieben.
Genau, aber halt auch ein Interesse daran, jetzt nicht in so einem Format hängen zu bleiben, das irgendwie schon immer so war und jetzt halt noch mehr, weil also ich sehe das schon als, ich habe schon das Gefühl, dass es in den letzten 10 Jahren deutlich stärker geworden ist, dass eben sämtliche Ausstellungen so mit Katalogen versehen werden. Ne?
Ja, und da ist immer die Frage, wie groß ist die Ausstellung und trägt das überhaupt dafür, noch einen Katalog zu produzieren?
Ja, genau.
Mhm.
Und wenn, da dann halt auch sich eigentlich zu überlegen, was ist, wie kann der auf die interessanteste und beste Art und Weise irgendwie in eine Kommunikation mit der Ausstellung treten oder in eine Verbindung eingehen,
ja,
ohne einfach wirklich rein reproduzierend zu sein. So. Und da gibt es ja so viele Möglichkeiten, ne? Also da gibt es allem vorweg natürlich die gestalterische mit den Materialien und so weiter. Da ist ja, also es ist ja schier unendlich.
Ja. Und nee, nicht ganz. Ich glaube,
es ist nicht unendlich, weil was definitiv nicht unendlich ist, sind die finanziellen Möglichkeiten.
Naja, und der Buchraum ist nicht unendlich. Ich glaube,
der Buchraum ist nicht unendlich, klar.
Also das Format ist ja auch nicht unendlich.
Aber das ist ja, also das ist ja von vornherein eigentlich klar.
Ja, deshalb bin ich vorsichtig, wenn jemand sagt, die Möglichkeiten sind unendlich. Da würde ich sagen, die Möglichkeiten sind unfassbar groß. Aber so ganz unendlich, das Buch ist halt immer noch ein Buch. Ne? Also wenn ich jetzt hier, wir sitzen ja bei euch quasi im Verlag, wenn ich jetzt hinter dir so an die Buchwand gucke, die Formate sind schon, die sind hier jetzt, divergieren nicht so groß. Ne? Also da ist schon alleine das Buchformat selber, das einfache Buchformat, ist jetzt nicht so, als wenn das da irgendwo den Rahmen sprengen würde.
Ja, nee, ich meine, dann war es vielleicht so ein kleines Missverständnis. Ich meine sozusagen im Rahmen des Büchermachens sozusagen, was ja
die Entscheidung, die man treffen kann.
Dass man jetzt vermutlich eher kein Buch macht, was 3 Meter hoch ist oder so, ne?
Damit würdest du mich wahrscheinlich auch kriegen.
Also wenn man gerne Offset drucken will, sind die Maschinen dafür noch nicht so richtig hergestellt. Also man macht da irgendwie Collagen oder sowas. Ja. Aber also es ist ja auch, also das sind ja auch, also das ist aber ja auch was, also muss ich sagen, ich bin ja eine praktisch veranlagte Person oder ich mag das sehr gerne. Deswegen habe ich es auch, fand ich eigentlich, als ich hier anfing zu arbeiten, die Kombination sehr, sehr reizvoll, halt zum einen mit der Produktion befasst zu sein und mit dem ganz Konkreten und den Materialien und Dingen zum Anfassen und gleichzeitig aber dann auch immer wieder so Phasen der sehr konzentrierten Textarbeit, dass sich das so abwechselt. Und mit praktisch meine ich aber, das ist ja auch, also es gibt Grenzen und innerhalb derer halt immer zu überlegen, was, wo entsteht die beste Reibung. Vielleicht, ich will jetzt gar nicht sagen, dieses Wort interessant ist auch irgendwie überstrapaziert, aber vielleicht ist es eigentlich eher auch eine Form von Reibung, weil zum Beispiel Size Matters, ja, also ich meine, du hörst jetzt wahrscheinlich schon, dass ich wirklich sehr, sehr, sehr begeistert bin von
diesem Buch. Kann ich aber total nachvollziehen, deshalb ist das, also ich habe das Buch noch nicht gesehen, aber da ich die Ausstellung so mag, kann ich mir schon vorstellen, dass man davon begeistert ist.
Ja, und das ist natürlich, also ich kann mir wiederum auch denken, dass Ausstellungsbesucherinnen, die jetzt vielleicht auch nicht so wahnsinnig in diesem Fotografie-Thema drinstecken, vielleicht auch denken so, was soll ich denn damit? Da ist jetzt irgendwie nur so ein kleiner Stück von dem Gursky-Bild drauf und so. Ich will aber, wenn ich mir einen Katalog kaufe, das ganze Bild sehen. Also das ist jetzt sehr low, ne? Aber
ja, das kann passieren.
Schon irgendwie auch, kann auch eine Form von Reibung sein. So.
Aber okay. Nee, du kannst ja auch andersrum drehen. Dann hast du Leute, die den kaufen den Katalog, denken sich, boah, was ein cooles Ausstellungsthema. Warum findet das im Katalog nicht statt? Ne? Also es gibt ja beide Seiten.
Ja, ja, klar.
So, und dann ist das einfach nur die Entscheidung, ja. Nee, come on, jetzt wollen wir das auch mal machen. Und wenn du sagst, dass Linda vorher schon gesagt hat, ey, vielleicht können wir hier ein bisschen freier an die Sache rangehen, finde ich eine gute Wahl. Und am Ende sind, ich frage jetzt mal auch, ich habe ihn ja noch nicht gesehen, sind Ausstellungsansichten drin?
Nein.
Oh, das ist hart. Okay, krass.
Aber der war ja auch zur Eröffnung fertig.
Ja, okay.
Und es war, ja, okay. Also ich muss echt sagen, ich habe das noch nie, sind ja schon ab und an dann auch, nicht immer auf allen, aber bei den Ausstellungseröffnungen, für die wir Kataloge gemacht haben, ich habe das echt noch nie erlebt, dass also so viel drauf angesprochen zu werden. Der Katalog ist eigentlich immer so, klar, den gibt's halt irgendwie, ne? Mhm. Und aber bei der Eröffnung ist der wirklich viel erwähnt worden und ich wurde viel darauf angesprochen und dass das.
Also ich habe, wie gesagt, noch habe ich ihn nicht gesehen, aber ich glaube, er ist eine eigene Arbeit, fast eine eigene, ja, künstlerische Arbeit wahrscheinlich. Ähnlich wie auch Ausstellungen eine eigene künstlerische Haltung präsentieren können, nämlich wie man mit Bildern umgeht. Ist das, wie macht man einen Katalog? Oder wie kann man auch einen Katalog machen? Wenn ein Katalog draufsteht, ist es vielleicht, ist nicht Katalog drin.
Ja.
Ich bin gespannt. So, hast du noch was, wofür du Werbung machen möchtest?
oh Gott, ich
habe. Außer für den Distanzverlag selbst natürlich.
Ja, nee, wir haben schon wahnsinnig lange gesprochen.
Oh ja,
jetzt,
richtig gut. Ich sage dir jetzt nicht, wie lange, ich sehe es ja hier, aber das ist beeindruckend, ja.
Ich meine, es könnte, natürlich, ich glaube, wir könnten in dem Fall tatsächlich noch endlos weiterreden.
Ja, das ist kein schlechtes Zeichen.
Aber so akut brennt mir jetzt eigentlich nichts auf der Seele.
Okay, kauf die Kataloge vom Distanz. Da mache ich jetzt Werbung. Ich mache jetzt kurz einen Werbeblock.
Klar, kauf die Kataloge von Distanz. Ja, klar.
ja, natürlich die Kataloge und Bücher des Distanzverlages und aller anderen Verlage in Deutschland ebenfalls.
Auf jeden Fall.
Kaufen. Ja, und wer es kann, würde ich jetzt hier auch sagen. Ich weiß nicht, ich habe nicht genau im Kopf, wie lange sie läuft. Size Matters. Ist eine gute Ausstellung. Ich glaube,
bis Mai irgendwann.
Ja, ich glaube, genau, bis Mai. Bis dahin haben wir locker veröffentlicht. Ich werde bis dahin auch was dazu geschrieben haben, weil diese Ausstellung ein, zwei Punkte hat, die für mich den Grund ausmachen, warum sie so gut ist. Glitch sollte man sich auch noch angucken bis Mitte März, aber.
Und der Katalog ist übrigens, der ist jetzt leider ein bisschen zu kurz gekommen.
Ja, wahrscheinlich.
Also, weil das waren jetzt so meine zwei, vielleicht für mich selbst wichtigsten Projekte eigentlich. Wirklich auch ganz tolles Buch. Also, in dem Sinne jetzt nicht, also klassisch, viel klassischer als Size Matters, aber, dadurch, dass es einfach würde ich sagen, in der Umfänglichkeit zum ersten Mal dieses Phänomen der Glitches so beleuchtet, also wirklich auch mit in dem Fall umfangreicheren Essays, und ist es, kann ich das allen ans Herz legen, die sich dafür interessieren, Fotografie mittels des Fehlermachens weiterzuentwickeln.
Ja, ja gut, dafür kann ich jetzt nichts mehr hinzufügen. Vielen Dank, Rebecca. Wir machen jetzt hier einfach Schluss.
Danke dir auch.
Sonst dauert es ja noch. Und hier noch ein Hinweis auf den Demotive Newsletter sowie den neuen Veranstaltungskalender. Der Newsletter erscheint zweimal monatlich mit Infos zur Fotografie, Ausstellungen, Fotobüchern und Fotografie in Filmform.
Der neue Veranstaltungskalender bietet die Möglichkeit, geplante Eröffnungen oder laufende Ausstellungen kostenlos selbst über ein Formular einzutragen. Eingetragene Veranstaltungen werden dann auch im Newsletter gelistet. Mehr unter www.diemotive.de.